Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das war Nummer 3 mit einer ganz besonderen Situation, Männer. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal eine Folge, in der wir nicht auf einem Aufstiegsplatz stehen. Und darüber müssen wir reden. Schön, dass ihr da seid. Und wir steigen gleich ein in unseren größten Schmerz und Kummer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das eint uns alle, nicht nur uns, sondern wahrscheinlich auch die, die uns jetzt zuhören. Was war das bloß am Samstag? Das hatten wir uns doch alle ganz anders vorgestellt.
Ja, das ist ja wahrscheinlich genau das. Wenn man sich's anders vorstellt, dann geht's in die Hose. Wenn das Fell des Bären schon verteilt ist, wie man so schön sagt, bittere Enttäuschung, weil nicht nur das Ergebnis, sondern weil die Performance auf dem Platz doch nicht das war, womit ich gerechnet habe. Also da hatte ich ja wirklich gedacht, da kommt jetzt richtig was, und dann kann es ja auch mal passieren, dass man 1-1 spielt, aber wenn man jetzt das Spiel gesehen hat, dann war es halt auch nicht mehr als ein 1-1. Und da kann man, glaube ich, auch als Fan auch mal traurig und ein bisschen sauer nach Hause gehen.
Ja. Ja, das, ich muss auch sagen, also diese Reaktion, nicht? Nach dem Aachen-Spiel hat man ja so gedacht, das war so eine Initialzündung, und so wie man auch vom Gefühl her, ich hatte vor dem Spiel überhaupt kein schlechtes Gefühl. Gar nicht. Ich war auch der festen Überzeugung, das Aachen-Spiel hat einen Knopf gedrückt und jetzt sind wir wieder da, weil wir ja auch in dem Aachen-Spiel gar nicht schlecht waren. Wir waren ja nicht 3 Tore schlechter als Aachen, und am Ende haben wir die Tore gefressen, weil wir selber nach vorne aufgemacht haben und nochmal was machen wollten da. Aber wir waren ja gleichwertig. Das war ja nicht irgendwie so, dass wir da in dem Aachen-Spiel jetzt viel schlechter waren. Das klingt immer ein bisschen komisch, haben wir ja schon gesprochen, wenn man 1-4 verliert. Aber für mich gab es so überhaupt keine Anzeichen für dieses Spiel gegen Ulm.
Überhaupt nicht. Keine Vorzeichen, keine Warnhinweise oder irgendwas unter der Woche oder das Spiel in Aachen, dass da irgendwas passiert ist. Im Gegenteil, wir haben es ja alle wahrgenommen, die Klatsche in Aachen war zu hoch, wir waren gleichwertig, hätten wir die Buden in Halbzeit 1 gemacht, wären wir dann Führung gegangen, 2-0. Es war ja eigentlich alles so im Lot, hat man ja gesagt. Die Körpersprache stimmte, die Einstellung, der Kampf, der Wille selbst. Nach im Rückstand in Aachen sind wir voll auf Sieg gegangen. Und dann denkst du eigentlich dann, dass du, ja, denkt man, so eine Trotzreaktion, dann kommt zu Hause gegen Ulm, so die Punkte, die wir verloren haben in Aachen, die holen wir uns jetzt wieder, fertig. Und dann siehst du da, gehst du da eigentlich frohen Mutes am Sonntag ins Stadion, ohne arrogant zu sein jetzt gegenüber Ulm. Aber man rechnet doch ganz klar mit dem Heimsieg gegen den Drittletzten der Tabelle. Und dann stehst du so 3 Minuten im Spiel, wo du sagst, okay, Chance Butler. Und das war's dann in Halbzeit 1. Und dann stehst du da mit deinen Nachbarn, Kopfschütteln, Fragezeichen über dem Kopf. Ich bin da in der Halbzeit auch zur TG hochgegangen, der steht ein paar Reihen hinter mir. Wir haben uns auch angeguckt und eigentlich nur gesagt, es ist der Kopf momentan. Wir sind völlig verkopft in diesem Spiel gerade drin. Ja. Aber es ist noch gesagt, zweite Halbzeit, es geht auf die Nordwand, vielleicht nochmal ein Wechsel und dann drehst du das Spiel. Also wir haben da noch gar nicht Angst gehabt, aber die zweite Halbzeit, es ging ja dann so weiter.
Ja.
Also wir haben in der Vergangenheit immer mal so eine Spiele gehabt. Also ich kann mich daran erinnern, also das war ja in unserer Aufstiegssaison, wo wir dann 2-0 in Erfurt verloren haben. Das war ja so ähnlich. Da gibt es ja diese berühmte Szene, wo Pele Wolz da mit seinem Flaschenkasten dort in der Kabine schmeißt. Und das habe ich eigentlich zu Ulf gesagt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ja Ulm auch überhaupt nicht stabil war. Also du hast ja immer gesehen, dass die, also es war jetzt eben kein Gegner, wo man sagt, gegen die kann man mal irgendwie einen Punkt lassen, weil die haben jetzt irgendwie alles aufs Feld geworfen und haben sozusagen das beste Saisonspiel gemacht. Und das war ja nicht der Fall. Also das war ja eigentlich das Ärgerliche, dass du auch mit Ulm jetzt einen Gegner hast, die natürlich jetzt irgendwie den Punkt mitnehmen und irgendwie sagen, ja, das haben wir irgendwie gut gemacht und haben defensiv gespielt und haben uns gegenseitig geholfen. Aber ich sag mal so, selbst als neutraler Zuschauer hast du dargestellt, dass ja, Ulm, die stehen jetzt nicht umsonst dort unten. Also die haben auch Unmengen Fehler gemacht im Aufbau, haben uns auch den Ball in die Füße gespielt. Und das war eben so meine Hoffnung, dass ich so dachte, jetzt gibt's mal so ein reinigendes Gewitter in der Kabine und dann kommen wir raus und dann geht's aber richtig los. Und das war dann leider auch nicht der Fall. Genau, und das war so, wie er schon sagt, also dieses ganze Spiel Aachen, also diese der Auftritt, also die Mentalität, die wir auch trotz des 4-1 in Aachen gezeigt haben, das ist ja das, was man ja auf jeden Fall erwartet hat. Und da wurde man halt enttäuscht, weil man irgendwie wirklich das Gefühl hatte, da irgendwie diese ganze Wucht, die wir entwickeln können, das Tempo, was wir entwickeln können, dieses gegenseitige Helfen der Spieler, dass die miteinander kommunizieren auch, und das war alles nicht da. Und das war das, was mich wirklich erschrocken hat an dem Tag. Also, ja. Also in diesen 90 Minuten, ja.
Ich weiß auch nicht so richtig, muss ich ganz offen sagen. Es wird einen gegeben haben. Also es wird einen Matchplan ja gegeben haben. Peter hat ja auch gesagt, nach 20 Minuten hat er ihn geändert. Und da gab es ja diese Zettelchen, diese kleine Szene da vor der Westtribüne, weil Tolcay Cigerci offensichtlich andere Anweisungen gegeben hat. Und dann war ein Zettelchen da und so. Aber ich muss ganz offen sagen, ich habe gar keinen erkannt. Also ich habe keinen Matchplan erkannt. Ich weiß bis heute nicht, was wollten wir eigentlich mit Ulm veranstalten. Es war nicht zu sehen, dass wir die locken wollten. Es war nicht zu sehen, wir überlassen ihnen den Ball, damit die rauskommen. Es war nicht zu sehen, dass wir die überrennen wollen. Ich habe überhaupt nichts erkennen können, was wir eigentlich in dem Spiel spielen wollten. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es bis heute nicht. Alles, was mir in Erinnerung bleiben wird von dem Spiel, dass ich gefühlt 100 Querpässe zwischen zwei Innenverteidigern gesehen habe und die ich schon gar nicht mehr ertragen konnte. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich die ganze Zeit denke, ja, also das Mittel ist es nicht. Das merkt man ja. Ulm wird sagen, ja, dann mach doch. Also wir gehen hier raus und wir führen doch jetzt, oder vorher wären die ja auch schon mit einem Punkt hoch zufrieden gewesen, wenn sie einen Sack nicht voll gekriegt hätten in Cottbus. Das hätte denen ja wahrscheinlich schon gereicht. Aber das fehlt mir so ein bisschen, so dieses, also das Gefühl jetzt nach dem Spiel, wir haben was gewollt und es hat vielleicht nicht geklappt oder so, aber ich weiß nicht mal richtig, was wir gewollt haben. Also ich habe nicht erkennen können, vielleicht bin ich da auch viel zu sehr Laie, kann ja auch sein, aber ich meine, man sitzt ja schon ein paar Jahre neben dem Fußballplatz und erkennt ja eigentlich immer so ein bisschen, ah, okay, das ist so die Idee dahinter. Aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe keine gesehen. Es wird schon eine da gewesen sein. Der wird ja nicht sagen, komm, spielt ihr irgendwie, sondern mir ist es so gegangen, dass ich immer noch überlege, was wollten wir da eigentlich machen?
War sehr untypisch eigentlich für unser Spiel. Man kennt Energie ja gar nicht so, schon gar nicht in einem Heimspiel. Man hat sich echt gewundert, dieses Hin- und Herschieberei dort hinten, teilweise Funk noch mit reingenommen. Da haben sie im Dreieck da hinten gespielt, wo du gesagt hast, es geht in die andere Richtung. Man hat es nicht verstanden, wirklich. Wo du sagst, okay, die warten auf Ulm. Bloß nach 10 Minuten merke ich, Ulm bleibt ja hinten drin stehen. Warum sollen die raus? Warum rauslocken? Die haben einen Punkt, fertig. Und das Einzige, was dann ab und zu mal kam, wenn dann King Manu so ein bisschen vor ist, hat dann versucht, so einen Steckpass durch auf Panzer vor. Es kam aber alles wie so ein Bumerang immer zurück. Das habe ich dann auch immer nicht verstanden. Aber sonst, es war ja nur dieses Querspielen. Wie du sagst, man hat jetzt nicht erkannt, was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir die über der Außen auseinanderziehen? Wollen wir es mit einem Kurzpassspiel durch die Mitte? Es war alles so, man hat doch nie das Gefühl gehabt, dass wir Tempo reinkriegen, unsere Wucht aufbauen. Das hat mir völlig gefehlt. Das war ja völlig weg. Das war ja alles sehr träge, wirkte das alles so. Und was TG schon andeutete, mir hat das sehr gefehlt. In den anderen Spielen haben wir das sehr oft, dass die Jungs untereinander so kommunizieren, Handzeichen, Bewegung oder irgendwas. Du hattest das Gefühl, jeder läuft für sich. Es war so, war ein komisches Spiel.
Ja, also es war irgendwie keine Mannschaft. Es waren 11 Fußballer auf dem Platz, aber irgendwie keine Mannschaft. Die haben nicht zusammengespielt. Und man kann ja, sag ich mal, unseren beiden Innenverteidigern nur am wenigsten einen Vorwurf machen, dass die den Ball querspielen. Das liegt ja daran, dass einfach es keine Station gibt, die anspielen können. Also es gab so ein paar Mal, das war ja noch wirklich der Lichtblick, war ja Michael Brink gewesen, der sich hat immer noch mal zurückfallen lassen, der auch immer mal einfach mal so eine Pirouette gemacht hat, einfach die Richtung gewechselt hat und so sagt, okay, ich spiele jetzt nicht nach rechts, ich gucke mal links, was dort ist. Aber das war so das Einzige. Und der Rest war irgendwie, dann haben sie dann genau so ein paar Pässe nach vorne gespielt, die kamen als Bumerang zurück. Da sind dann die Ballannahmen versprungen. Die Ulmer, das muss man auch sagen, die standen da zumindest in diesem Aufbau, was denen jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich schwer fiel, standen die an unseren Spielern dran, also direkt dran. Ja, und das ist ja immer, wenn du am Mann stehst und dem jetzt einfach gar keinen Platz lässt, dann ist es halt immer schwierig, wenn du von hinten drückst. Ja, und aber da muss einfach Bewegung rein und das hat alles gefehlt. Also und wie gesagt, das gibt so ein Spiel, ich meine, das ist ja jetzt nicht, hätten wir jetzt irgendwie 12 Saisonspiele so absolviert, da müsste man sich ja echt einen Kopf machen, aber das ist ja jetzt nicht unser Leistungsvermögen. Also ich weiß gar nicht, was an diesem Tag irgendwie der Wurm drin war, so wie heute bei uns in der Technik wahrscheinlich, also da ist auch mal der Wurm drin, ja, es gibt da eigentlich keine Erklärung, außer dass man im Stadion gestanden hat und der Satz mit X und gut, dass ich am Wochenende noch viele andere Sachen vorhatte und mir das hab nicht versauen lassen durch so ein Fußballspiel. Einfach. Ja, ja.
Ja, aber ist ja die Frage. Ich meine, man wird jetzt noch lange ratlos über dieses Spiel debattieren können und wir werden wahrscheinlich alle die gleiche Meinung haben, weil wir haben alle das gleiche Spiel gesehen und alle, die es gesehen haben, die werden uns nicht widersprechen und plötzlich sagen, ja doch, ich war das gesehen und das war ja knapp und dann alle werden sagen, das ist irgendwie was wie Kaugummi und es war irgendwie so klebrig, so behäbig, so völlig ohne Inspiration. Aber es ist ja jetzt die Frage, warum? Und woher kommt das plötzlich? Weil das ist ja eine Phase, die haben wir ja vor 2 Wochen, haben wir die ja noch gar nicht für möglich gehalten. Wir haben ja alle immer gesagt, also das, was wir letztes Jahr hatten, das passiert nicht nochmal. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das von letztem Jahr in diesem Jahr nicht passiert. Ich bin nur nicht so ganz sicher, warum jetzt das passiert ist. Also ist das jetzt wirklich der Rucksack? Geht jetzt der Kopf, geht er jetzt ausgerechnet bei uns, wo wir jetzt plötzlich überlegen, haben wir jetzt was zu verlieren oder was ist das jetzt? Also ich habe da noch keine Antwort gefunden. Ich sehe immer nur so ein bisschen die anderen plötzlich, die ja völlig frei sind, die plötzlich Fußballspiele abliefern. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt, Duisburg gegen 1860 München. Halleluja, das war ein ganz anderes Fußballspiel. Also die beiden, die hatten Bock aufeinander, die haben Fußball gespielt. Da hat man überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendjemand eine Belastung hatte, weil es jetzt um was ging plötzlich, sondern ganz im Gegenteil, die hatten Spaß am Fußballspielen. Also so habe ich es empfunden.
Definitiv ist es so, dass seit Samstag wabert so eine Negativwolke über den ganzen Verein, über der ganzen Stadt, also über jeden, der irgendwas auf Energie hält. Also ich habe das ja auch am Samstag noch, war ich noch beim Konzert, da sind natürlich auch ganz viele im Stadion gewesen und so weiter. Das war wirklich wie so eine Schockstarre. Alle haben sich irgendwie fragend angeguckt. Und es würde mich wundern, wenn wir jetzt irgendwie hier eine aufklärende Lösung dafür finden. Aber man hat ja trotzdem irgendwie das Gefühl, dass so diese Schlussphase der Saison, der letzten vergangenen Saison, schon irgendwie auch bei jedem Fan irgendwie im Hinterkopf ist. Und ich sag mal, es gab so ein Beispiel, ja, also, wir haben einen Stadionsprecher und der beginnt das Spiel mit Wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Und da sage ich, man muss doch dieses immer noch, muss man gar nicht sagen, wir haben es in der eigenen Hand, Punkt. Und das ist schon wieder so ein Ausdruck so einer Sache, so wie, oh, gucke mal, 30. Spieltag, wir sind ja immer noch irgendwie dabei, ja, so ungefähr. Und das habe ich irgendwie das Gefühl, dass so dieses, auch dieses ganze Umfeld, dass so alle Leute irgendwie das im Hinterkopf haben und denken so, ach, das ist schon wieder irgendwie, jetzt werden wir es wieder irgendwie vergeigen und ich weiß gar nicht, also so eine total negative Stimmung überall, ja, und so unnötig, aber wo ich so denke, ja. Mann, müssen wir doch überhaupt nicht haben. Und ich meine, und Pele hat ja auch gesagt, der wollte irgendwie Spaß machen und also jetzt in Zukunft und so weiter, aber das geht völlig in die gegenteilige Richtung. Und ich meine, die Interviews, die ich mit Pele gesehen habe, der hat ja auch irgendwie, der sitzt ja genauso da wie wir, ja, und sagt sich, kann ich mir nicht erklären, warum genau nach diesem Aachen-Spiel wir jetzt sowas dort, also so ein Spiel abliefern, wo alle mit sich selbst zu tun haben, keiner einen Fehler machen will. Das war ja auch so Themen, wo du, wenn du mal ein bisschen Platz hattest und mal irgendwie einen langen, scharfen Ball auf außen spielen konntest, wo ein bisschen Platz war, da wurde irgendwie 8 Ballberührungen mit dem Ball gelaufen, erstmal in die Richtung, dann wurde der Pass gespielt, wo ich sage, den hättest du vor 15 Sekunden schon spielen können, ne, den Pass. So und aber in der Zeit haben die sich natürlich alle wieder geordnet dort. Und das waren diese Geschichten, wo du überhaupt kein Tempo hast und ein einziges Mal nach unserem Tor, wo du einfach Ulm mal richtig offen erwischt hast, wo du sagtest, da siehst du ja, dass der Gegner auch sozusagen völlig also überhaupt keine Ruhe hat und überhaupt keine Statik. Ja, also die sind ja genauso beeindruckt, die sind nach einer Situation fallen die doch auseinander. Also das, was die wahrscheinlich in den letzten Wochen immer gemacht haben. Ja, also immer irgendwie das Ding vergeigt, weil sie irgendwann dann ihre Statik verloren haben. Aber diesmal war es einmal und ansonsten haben wir den halt nicht wehgetan. Also es war ja extrem einfach für die.
Diese Phase haben wir aber nicht genutzt dann, was du ja sagst. Dieses nach dem Ausgleich, danach diese ein, zwei Minuten, da war ja das Stadion war ja angezündet, weil jeder kannte, das ist ein Fokus. Du hast ja in den Wechseln auch mit Can Mustafa oder Biancardi, hat mir sehr gut gefallen, hast ja gemerkt, kam ja auch mal Tempo rein. Ich sag mal, Can Mustafa teilweise alleine, das sah ein bisschen komisch aus. Der schnelle, wieselflinke Can und der Rest irgendwo war alles so 10 km/h kürzer, so schneller, weniger unterwegs. Das sah komisch aus teilweise, aber er hat wenigstens ein bisschen unser Spiel angezündet. Aber dann, das verstehe ich dann auch nicht, wenn du merkst, Ulm wackelt, die sind offen auf einmal, die kannst du schlagen. Dann hatten wir so diese 2-3 Minuten und dann fallen wir wieder zurück in unsere Lethargie. Das habe ich nicht verstanden. Das Stadion ist auch da gewesen.
Wir haben es ja auch gezeigt, dass es geht. Wir laufen auf einmal 5-3 oder es waren sogar 6-3. Da muss natürlich ein Tor fallen, gar keine Frage. Direkt nach dem 1-0 verlieren die ja den Ball beim Anstoß und wir haben sofort die Gelegenheit. Aber da siehst du ja, dass es geht. Also in der Situation musst du eigentlich sagen, okay, guck mal, genau so machen wir jetzt weiter. Und wir lassen es dann wieder aus den Händen gleiten. Und das, ich weiß es nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich nehme das auch so genauso wahr wie TG. Man muss jetzt aufpassen. Ne? Also es ist nichts verloren und die Saison ist vor allem nicht verloren. Ne? Also dass es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt den Kopf unterm Arm jetzt hier zu tragen. Es ist halt einfach nur ein wirkliches Grottenspiel gewesen. Das muss man, glaube ich, so benennen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das jetzt nicht das Bild sein wird für die letzten Spiele. Also da würde ja die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir uns jetzt plötzlich in diese Richtung entwickeln würden. Das wäre fatal nach einer solchen Saison mit so Spielern, die ja so viel Spaß gemacht haben und sich selber ja auch so viel Spaß gemacht haben an ihrer eigenen Entwicklung. Ja, also es sind ja viele Spieler dabei, die jetzt in dieser Saison eigentlich wo sollen die einen Rucksack haben? Die haben ja eine super Saison gespielt.
Das ist ja auch das, was ich irgendwie heute dachte. Das erinnert mich so auch an unsere Podcast-Folge so vor dem Hoffenheim-Spiel, wo wir auch sozusagen, da hatten wir das Spiel gewonnen gegen Schweinfurt und waren ja auch alle irgendwie so deprimiert und alles war irgendwie doof und irgendwie schlecht. Und da hat man auch so das Gefühl gehabt, dass das so auch so in dem Verein irgendwie verankert ist und in dieser ganzen Szene, in dieser ganzen Fanbasis. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, dann man irgendwie positive Energie, ja, also Spaß haben am Fußballspielen und Spaß haben dran in Stadion zu gehen. Ich meine, das war ja also perfekt, es war herrliches Wetter, es waren wahnsinnig viele Zuschauer, also deutlich mehr als ich gerechnet hatte. Und jetzt haben wir wieder irgendwie Rucksack, ja, jetzt haben wir so einen Offensivrucksack plötzlich und alle sind irgendwie schaumgebremst dort unterwegs und wir sind an demselben Punkt und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir wir sagen ja immer, wir haben jetzt eine Pause, wir haben ja keine wirkliche Pause, weil wir ein Landespokalspiel haben, aber trotzdem erstmal diese 2 Wochen Ligapause einfach zu nutzen, um Kraft zu tanken und vor allem positiv zu denken. Aber nicht nur irgendwie Mannschaftsstuff, sondern der ganze Verein und das ganze Umfeld ist jetzt wahrscheinlich schwierig, so 2 Tage nach dem Spiel, aber ich hoffe, dass das einfach jetzt, wie gesagt, in den fast 2 Wochen bis zum nächsten Ligaspiel, dass sich diese Stimmung wieder dreht und dass wir alle wieder gute Laune haben und jetzt einfach realisieren, welche Chance wir haben und dass wir für diese Chance immer noch total gut dastehen. Und da gibt's halt mal ein Spiel, sieht man halt blöd aus und andere verlieren. Ich meine, Rot-Weiß Essen, die kriegen in Rostock total auf die Mütze, ja, und drehen und beim nächsten Spiel drehen die wieder auf. Und jetzt sind sie auf dem direkten Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die Zweiter oder Dritter sind.
Zweiter
jetzt.
Ja, aber das ist eine Woche nach denen, die in Rostock völlig auf den Sack. Ich bringe alle Spiele durcheinander.
Ja. Aber trotzdem, du hast ja recht. Die waren ja schon für uns vor ein paar Wochen, waren die ja schon. Ja. Ne? Da haben wir gedacht, genau. Die kriegen die Flatter und die verabschieden sich jetzt. Nee, die haben uns jetzt überholt.
Ja. Koschinat wollten sie doch schon vom Hof jagen dort. Das war doch schon vor, das ist gar nicht so lange her, 2, 3, 4 Wochen höchstens.
Ja.
Wollten sie vom Hof fahren, jetzt wird er getragen als König durchs Stadion. Das geht ratzfatz. Das siehe Ferl. Wer soll Ferl schlagen? Wer soll Ferl aufhalten vor Wochen? Und dann haben sie ihren Knick gehabt, haben sie auch wiederholt, sind jetzt der Dritter. Da hat jeder seine Beule irgendwo da drin. Duisburg hat auch seine Klatsche gekriegt von Ferl von Duisburg zu Hause. Aber alle haben irgendwo eine Beule und jetzt holen wir uns gerade unsere Beule und ich verstehe das. Ich gehe da mit CG absolut mit. Dieses, ich weiß nicht, ob das so ein Cottbusser Phänomen ist, dieses gleich negativ, gleich ist alles schwarz. Wir sind punktgleich mit dem dritten. Wir sind ein Punkt hinter dem zweiten. Es gibt noch 24 Punkte. Ich verstehe jetzt nicht,
mal wo das herkommt. Diese positive Energie, die hier Hansa Rostock, Real MX, ja, Real Max, die sind doch nach Hause gefahren, haben gesagt, die haben 0-0, die waren 6 Punkte hinter uns. Die glauben felsenfest an den Aufstieg von Hansa Rostock. Da waren die 6 Punkte hinter uns vor 2 Wochen. Ja, und ich glaube, in Rostock ist das eine ganz andere Situation und die standen deutlich bescheidener da, als wir jetzt dastehen. Und wir tun gerade so, als ob alles zu Ende ist. Und, ja. und auch im Verein bei denen ist das auch so, dass die immer sagen, ja, wir sind da vorne dabei und wir ziehen das jetzt durch. So, und wir sind die, die eine bessere Ausgangsposition haben und wir ergeben uns in Selbstmitleid hier. Also das will ich auch gar nicht. Also wir müssen irgendwie, an mir soll es nicht liegen, ja. Dass wir das einfach jetzt umdrehen und sagen, ja, wir sind Energie Cottbus und wir sind jetzt nicht irgendwie auf der Wurstsuppe hergeschwommen, sondern wir packen das und schaffen das. Und Spaß am Fußball ist wichtig. Nicht nachdenken.
Ja. Ja. Die Pause ist jetzt auch wirklich vielleicht trotzdem gut. Ne, Pause. Ne, du hast ja recht, es ist ein Pokalspiel. Aber es ist jetzt mal nicht Liga-Alltag. Es geht mal nicht um Tabellenplätze, jemand sitzt dir im Nacken oder du willst was verteidigen, sondern es geht einfach nur darum, fahr dahin, gewinne und alles ist gut. Das ist einfach nur die Aufgabe, nächste Runde zu schaffen, um ins Finale einzuziehen und fertig. Und das ist ja auch wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch eine andere Mannschaft sein, die, ne, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er alle so spielen lässt, die jetzt zuletzt gespielt haben, sondern es muss ja auch so mit Spielern gehen, die auch mal jetzt den Anschluss schaffen wollen, die auch mal da in dem Spiel vielleicht ein bisschen was von der Seele schießen wollen. Ich denke da zum Beispiel an Timmy Thiele, das könnte ich mir gut vorstellen. Lass den da spielen. Lass den seine 2, 3 Buden machen. Hoffentlich macht er die dann auch. Und dann ist das wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl auch bei ihm wieder. Also ich denke schon, dass diese Pause jetzt genau zur richtigen Zeit kommt, um sich nochmal zu sammeln und vielleicht auch mal einen Kopf frei zu kriegen. Eine ganz andere Umgebung, ganz anderes Spiel, ganz andere Wahrnehmung. Das ist vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, und dann ist natürlich die Hoffnung bei mir, dass wir jetzt auch nicht in Fatalismus verfallen. Also Pele hat ja schon nach dem Spiel sowas angedeutet, er da muss sich frei machen, er darf nicht mehr so aufstellen, wie andere von ihm erwarten und so weiter. Ich verstehe, was er damit sagen will, aber ich hoffe wirklich inständig, dass wir jetzt nicht in einen wirklich Fatalismus verfallen, dass wir beispielsweise, ich habe es auch so interpretiert für mich, ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat, aber dass es zum Beispiel jetzt um Tolschei geht, dass er sagt, ja, dann macht man es eben wieder so wie in Stuttgart und so weiter. Das ist in Stuttgart mal gut gegangen. Das ist gut. Da haben wir gesagt, genial von Pele. Aber es ist ja keine Garantie, dass das weiter so gut geht. Und es ist auch keine Garantie dafür, dass es dafür sorgt, dass Tolschei plötzlich wieder befreiter ist. Ne? Dass der irgendwas, dass ihn was bedrückt, dass er nicht so frei ist wie in der Hinrunde, das sehen wir alle. Aber ich sehe nach wie vor bei ihm, das ist ein genialer Spieler. Das ist ein Unterschiedsspieler. Und das ist jemand, der kann mit einer Aktion ein Spiel entscheiden. Und das hat er ganz vielen seiner Mannschaftskollegen voraus für mich. Und deswegen würde ich immer sagen, klar läuft es bei ihm jetzt nicht gerade gut, aber will man wirklich auf so einen Mann verzichten? Und dann ist es bei mir immer noch der Gedanke, wenn es bei dem jetzt mal gerade nicht so gut läuft, dann sind doch noch 10 andere da, die das ausgleichen können. Und die tun es ja auch nicht. Also das ist ja so eine Sache, wo ich denke, will man das jetzt an ihm festmachen, dass der genialste Spieler nur noch halb so genial ist? Aber wo ist denn dann die Genialität der anderen? Für mich ist das so eine Sache, aus der Nummer jetzt, wie es jetzt gegen Ulm gelaufen ist, kommst du aus meiner Sicht nur als Mannschaft raus. Da ist nicht eine Stellschraube, die verändere ich jetzt mal und dann geht's wieder, sondern das ist eine Mannschaftsaufgabe. Und das ist eine Sache, das ist aus meiner Sicht sowieso immer so eine wichtige Geschichte. An einem Spieler das Festmachen ist immer aus meiner Sicht viel zu einfach. Weil es sind immer noch 10 andere auf dem Platz. Und denen ist ja auch nichts geglückt. Und es ist ja auch nicht verboten, dass mehr als 2 Spieler auch mal ein Tor schießen dürfen. Ne? Also ein anderer als Erik Engelhardt, ein anderer als Tolschei Cigerci. Da sind ja noch ein paar Leute da, die das auch ganz gut können, haben sie in der Vergangenheit schon gezeigt. Und das fehlte mir halt auch gegen Ulm. So dieses gegenseitig, man merkt, irgendwie bei dem heißt nicht heute nicht so, aber dann mache ich halt ein bisschen mehr oder versuche in die Position zu kommen. Na, das hatten wir ja auch nicht in dem Spiel. Ich hoffe, also das ist nur meine Hoffnung, dass jetzt nicht so ein Fatalismus ausbricht, jetzt müssen wir irgendwas ganz Großes verändern. Weil ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht der Trainer, zum Glück.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Mannschaftsgefüge jetzt irgendwie 2,5 Wochen, nachdem wir da unsere Truppe haben jubeln sehen bei Stuttgart 2 vom Block, dass das in 2,5 Wochen jetzt irgendwie mit drei negativen Ergebnissen, ist ja auch Quatsch. Also wir haben jetzt ein Spiel verloren von den dreien, 2 Unentschieden gespielt, dass das irgendwie da jetzt so schnell zerbrechen kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass natürlich der Gegner versucht, irgendwie Tolgay Shigerchi aus dem Spiel zu nehmen. Das haben wir in Aachen gesehen, da sind die ja wie im Football hinter dem hergerannt und haben den versucht, irgendwie umzureißen bei einem Konter. Die wissen ganz genau, wie gefährlich das wird. Und wir haben jetzt auch bei Erik Engelhardt gehört, da gab es ja auch das Interview zum Thema Timmy Thiele, dass es natürlich auch für einen Erik Engelhardt extrem schwer ist, weil da die wissen auch sozusagen, wenn wir einen decken müssen vorne da am 16er, ist das Erik Engelhardt und dem müssen wir auf den Füßen stehen. Und dann siehst du eben, wenn ein Timmy Thiele da irgendwie losläuft und dort die Kette zerreißt, dann kriegt da halt der Erik Engelhardt den Ball auf die Birne und köpft ihn halt rein. Ja, und das ist genau der Punkt, wo du sagst, du hast einfach 11 Spieler auf dem Platz und jetzt ohne Namen zu nennen zu wollen, aber ich war schon sehr enttäuscht darüber, wie wenig Einsatz einige gezeigt haben, also wo man immer sagt, dieses gegenseitige Helfen, die unnötigen Meter machen, die Sprints zu machen, auch wenn du nicht angespielt wirst. Und da gab es einige Spieler auf dem Platz am Samstag, da hatte ich nicht das Gefühl, dass die unnötig Meter machen. Und dann funktioniert das nicht. Und Energie Cottbus in seiner Außenseiterrolle funktioniert wahrscheinlich eben nur bei 100% und nicht bei 95. Und das waren nur 95. Und das liegt nicht an den genannten verkopften Spielern, sondern es liegt auch daran, es mir echt zu wenig Einsatz war.
Ah, dieses total laufintensive Spiel, ja, das, genau, was wir in der Hinrunde hatten. Das ist nur eine gefühlte Sache. Wir haben keine Statistik hier vorliegen und ich habe auch keine da, wo ich das nachweisen könnte. Einfach nur vom Gefühl her habe ich das in der Hinrunde so empfunden. Wir laufen doppelt so viel wie der Gegner. Ja. Das ist manchmal auch, wo du denkst, muss man jetzt wirklich jedes Mal auf den Torwart anlaufen oder so, ist ganz schön kraftintensiv. Aber wir haben es gemacht. Und wir hatten damit Erfolg. Und jetzt gerade machen wir es nicht mehr. Und das ist so eine Sache, wo ich dann genauso wie TG, ne, das sieht man eben auch, wo jetzt plötzlich einer nicht mehr so weit zurückläuft oder nicht mehr diesen Meter da vorne macht. Und ja, das ist dann die Folge. Dann ist dann so ein Stehfußball. Ne? Gibt ja, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so einen Fußball, den darf man nicht rennen. Das muss man spielen.
Das ist ja sowas für meine Generation, genau. Das habe ich mal gehört.
Gibt es noch nicht in Cottbus, sollten wir gründen.
Nein, ich wollte gerade fragen, wenn es sowas in Cottbus gibt, das würde mich brennend interessieren, wo man nicht rennen darf, genau. Das würde mir sehr entgegenkommen.
Ja, mir auch, aber das ist eben genau das, was ich so ein bisschen das Gefühl habe. Ne? Also dieser totale Einsatz, den wir brauchen, ohne den wir aus meiner Sicht auch nicht da oben stehen würden, wenn wir das nicht gezeigt hätten, genauso. Und wenn wir das nicht zeigen, dann sind wir im Ruckzuck auch nicht mehr da oben.
Nee, dann sind wir eben.
Aber Mitchell hat es doch gesagt bei der PK, dass er vorher seine Mannschaft gewarnt hat von dieser enormen Wucht, die Cottbus entwickeln kann. Hat er ja vor dem Spiel auch schon gesagt. Und dann, damit rechnen wir ja selber, wenn du Ulm als Gast zu Hause hast, dass wir diese Wucht entwickeln, dieses Anrennen, dieses zu Fehlern zwingen durch das Pressing. Aber es passierte ja gar nichts. Sie konnten ja in Ruhe ihren Spielaufbau aufziehen. Es war ja wie eine Lethargie so drin, so bloß nicht noch einen Meter gehen. Aber warum? Für mich ist dieses Fragezeichen nach den letzten Wochen, was TG auch sagte. Oder wir haben in Aue diesen Sieg, die ganze Mannschaft rennt zur Kurve, in Stuttgart, diese ganze Mannschaft feiert. Und danach, es ist ja nichts passiert negativ. Wo jetzt diese Rucksäcke auf einmal wieder herkommen, warum der Kopf auf einmal wieder anfängt, das ist für mich das Rätsel.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, die wollen nicht. Und das muss ich euch sagen, das glaube ich ist nicht. Quatsch.
Nee,
also wenn man sich allein die Altersstruktur dieser Mannschaft anguckt, wie viele da noch wirklich durch so einen Aufstieg also wirklich gewinnen könnten, also da bin ich mir 100% sicher. Also da ist vielleicht im letzten Jahr, wie gesagt, man kann in keinen Kopf gucken und ich will auch niemandem was unterstellen. Und ob das wirklich dann innerlich, dass jemand gesagt hat, lieber nicht, weiß man nicht aus der letztjährigen Mannschaft. Aber in der Mannschaft jetzt, alleine von der von 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 der von der Struktur her, was die Spieler zum Teil noch für Karrieren vor sich haben, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee, also wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, der Pele ist wahrscheinlich da ähnlich, weil das ist, glaube ich, da will ich nochmal zurückkommen drauf, auf den Punkt sozusagen, ob er jetzt Tolly gemeint hat, mit dem, die man also auf der einen Seite möchte ich nicht, dass Pele Wollitz aufstellt, wie die Leute das jetzt gern hätten. Ja, also das hat er bisher nie gemacht, da soll er bitte auch dabei bleiben und soll sein Ding durchsetzen. Ich glaube, in diesem Spiel jetzt, also in dem speziellen Spiel gegen Ulm, war es wahrscheinlich wirklich so, dass du offensivmäßig alles gebracht hast von der Bank, was irgendwie ging. Und dafür ist es wahrscheinlich doch etwas mehr verpufft. Und da hätte sich wahrscheinlich ein Pele schon gewünscht, noch ein Tolly und Borge noch auf der Bank zu haben. Aber die waren halt nur schon auf dem Platz. Ja, und ich glaube, das ist so ein Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, ich meine, nach dieser Performance von Tolly in Stuttgart, das wäre wahrscheinlich jetzt, wenn er nicht, also hätte es auch 0-1 gestanden gegen Ulm und Tolly wäre nicht dabei gewesen. Und dann bringst du den rein, dann hättest du wahrscheinlich wirklich nochmal richtig die Statik des Spiels verändert und dann hättest du die wahrscheinlich genauso überrannt wie Stuttgart. Aber jetzt waren wir alle platt, ja, irgendwie schon gewesen. Und das ist wahrscheinlich so jetzt die Gedankenspiele, die er nach dem Spiel hat, aber das weiß man ja vorher nicht. Also logischerweise lässt du Tolly spielen, zumal es ja jetzt auch nicht so ist, dass der jetzt irgendwie 5 schlechte Spiele am Stück gemacht hat. Also der war in Aachen der beste Mann von uns mit seinem Pfostenschuss, hat dort das Spiel gelenkt, geleitet. Die Aachener waren immer froh, wenn sie den irgendwie halbwegs im Griff hatten. Wie gesagt, nach der Einwechslung Stuttgart brauchen wir nicht drüber reden und über den Rest der Saison auch nicht. Also da muss man wahrscheinlich gar nicht irgendwie groß nachdenken. Und was jetzt, weiß ich, so aus meiner Fan-Erfahrung heraus, also jetzt ohne jegliche Trainerschein-Sache oder sowas, würde ich mir schon wünschen, also das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir konsequent mit einem richtigen zweiten Stürmer spielen, der, wie Erik Engelhardt sagt, dort eben Löcher reißt, ja, dass du sagst, du hast einen im Strafraum und einen, der da vorne noch mit Alarm macht, also richtig an vorderster Front, nicht so aus dem Halbfeld noch mitkommt. Das wäre vielleicht nochmal eine Option, die man prüfen könnte, ja. Also, dass man da vorne ein bisschen torgefährlicher wird, weil man einfach ein bisschen mehr Platz hat und eine zweite Anspielstation. Und vielleicht ist das jetzt die Phase, wo Timmy Thiele, wo ganz viele Leute sagen, wie wir ja auch schon gesagt haben, es wird noch mal den Moment geben, wo der wichtig wird. Jetzt ist es vielleicht.
Da sind wir mal gespannt. Also, ich bin sehr gespannt, auf die Aufstellung, beim Pokalspiel. Was Pele da probieren wird. Vielleicht ist das schon so ein Hinweis darauf, was vielleicht für die restlichen Spieler der Saison dann noch kommt. Und das ist meine ganz große Hoffnung, eben auch vor allem, dass Timmy da spielt, sich da den Frust von der Seele ballert. Das würde uns allen gut tun und ihm besonders. Und dass es vielleicht dann nochmal so eine Initialzündung gibt. Und ich meine, so ein Experiment, ich nenne es jetzt mal so, oder so eine taktische Finte wie in Stuttgart im Spiel gegen Havelse, naja, könnte man sowas ja nochmal versuchen. Ich meine, es ist ja jetzt keine Mannschaft, die jetzt der Liga bislang Angst gemacht hat, aber Vorsicht, wir haben es ja gegen Ulm auch alle gedacht. Vom Spiel fragt mich noch jemand, und wie geht's aus? Ich sage, 3-0. 3-0, habe ich gesagt. Weil ich mir sicher war, Aachen wirkt und das ballern wir uns von der Seele. Ja, nee, aber ich merke bei euch, ne, ich muss auch sagen, das freut mich jetzt so ein bisschen, es ist bei keinem ich glaube, bei uns dreien so jetzt das Gefühl, so, das war's.
Nö. Wir sind ja nicht abgeschlagen. Wir sind ja dabei. Wir sind ja in dem Pott dabei. Wie gesagt, Punkt gleich mit dem dritten, einen hinterm zweiten. Warum sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Also ich verstehe dann dieses, wie Thomas vorhin schon sagte, viele Leute nicht, die uns jetzt begraben. Wo ich sage, wir sind da nicht mit 10 Punkten Abstand weg. Ich verstehe das immer so nicht, dieses Ticken der Leute bei uns in Cottbus. Sind wir wirklich so ein spezielles Völkchen oder? Ich verstehe das nicht. Klar, es war ein beschissenes Spiel gegen Ulm, das wissen wir alle, das werden wir alle drei auch unterschreiben. Aber ich gucke noch nach vorne. Wir haben 60 das Heimspiel, dann hast du in Osnabrück diese Granate und dann hast du gegen Essen zu Hause. Also wir haben doch alles, nicht immer noch, sondern wir haben es in der Hand selber und wir sind alle 1-2 Punkte auseinander. Deswegen.
Ja, und ich meine, es wäre ja nicht Energie, wenn wir nicht irgendwie das Team wären, die irgendwie Überraschungen in der Hinterhand haben. Das haben wir doch jedes Jahr. Also immer wenn du denkst, es ist zu Ende, dann letztes Jahr in Rostock, am vorletzten Spieltag, war das beste Beispiel. Du vergeigst zu Hause gegen Mannheim, die selber schon sich abgestiegen gefühlt haben. Dann fährst du nach Rostock und haust Rostock weg in ihrem eigenen ausverkauften Stadion, wo die nur drüber diskutiert haben, wie hoch es denn heute ausfällt. Ja, und das sind doch diese Punkte, wo ich sage, mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir doch in die Saisonschlussphase gehen, weil wir, also es gab ja ganz viele jetzt, also wie gesagt, ich war ja am Wochenende beim Konzert in Glatthaus und ja, nun kennt man mich ja nur ein bisschen da auch im Sandor Dreieck, da kamen ganz viele, ja, also die gleich, wir haben, dafür gewinnen wir in Osnabrück, ihr werdet sehen, ja, so ungefähr kamen die Leute an und ja, ganz viele fragen, was sagst du denn jetzt am Montag da im Podcast und so. Und ich habe schon einen Titel für die Sendung, kam auch, es war, der Titelvorschlag war, auf tote Spatzen schießt man nicht. Können wir mal kurz überlegen. Ja, nein, aber im Endeffekt siehst du sozusagen diese ganze Energiefans, die alle viele Jahre dabei sind, die alle sagen, ja, also für Überraschungen sind wir immer gut. Und das ist, deswegen sage ich, und das Zweite ist, die alte Frau, die dicke Frau singt noch. Ja, die dicke das Frau hatten wir auch mal, unser Pinnwand-Motto, ja. Die ölt gerade nur ihre Stimme, ja, für die Schlussarie, die noch kommt.
Ja. Ja, man muss ja sagen, das ist ja mal das, was Pele selber sagt, der Club kann leiden. Das ist wieder mal so eine Phase, jetzt müssen wir mal leiden. Wir haben so viel Spaß gehabt, die Saison ohne Leiden, aber es geht bei Energie halt nicht ohne Leiden. Und es geht auch nicht ohne Drama, sonst wären wir nicht das, was wir sind. Das gehört irgendwie auch immer dazu. Also es ist dieses, ja, ich erinnere mich früher übrigens auch an ähnliche Phasen. Das Witzige war meistens, und ich habe da auch wirklich diese Tage dran denken müssen, das war meistens im Frühjahr, da haben wir so einen Knick gehabt und Ostern war die Auferstehung. Also wie oft ich das, als ich dafür noch verantwortlich war, ins Stadionmagazin geschrieben habe, Ostern Auferstehung, und es war wirklich so, da habe ich am Samstag dann gedacht, so ist ja bald Ostern. Na, dann wird es ja wohl jetzt wieder in die andere Richtung gehen.
Schreibst du jetzt die Sonderausgabe für das nächste Heimspiel?
Du bist jetzt verloren. Nur wenn es das gedruckt wieder gibt.
Genau, aber ich sag mal, dieses, gerade die Leute, die im Stadion waren oder sind, wir waren ja dann auch alle live dabei. Es gab auch Jahre oder Saisons oder Mannschaften oder Leistungen, wo es dann mal ganz schnell durchs Stadion hallte, aufwachen, aufwachen. Oder bei irgendwelchen Pässen, Fehlpässen gegen Pfiffe. Es ist nichts davon passiert. Im ganzen Stadion nicht, auch nach Abpfiffen nicht. Es gab keine Pfiffe. Die Leute können das ganz, ganz gut einschätzen, was wir jetzt im zweiten Jahr, dritte Liga schon wieder liefern hier, was wir für eine geile Saison hingelegt haben und dass wir jetzt mal so eine Delle haben. Alle können damit, glaube ich, auch ganz gut umgehen. Es sind alle enttäuscht, das ohne Frage. Es war ein Kackspiel, müssen wir nicht drum herumreden. Aber die Leute haben dieses feine Händchen doch, da nicht drauf zu hauen jetzt oder irgendwelche Pöbelparolen von den Rängen zu rufen. Es war ruhig beim Spiel. Nordwand hat gepusht ohne Ende, hat ihm nicht gereicht. Aber dieses Feingefühl ist draußen schon da.
Also ich, da war auch nach dem Spiel, war ich beeindruckt. Also da war überhaupt nichts. Keine Pfiffe, gar nichts. Ne? Muss man echt sagen. Gutes Gespür. Nee,
wurde ja nochmal sozusagen mit einem passenden Fangesang die Mannschaft gefeiert, also wo man ja einfach auch sagt, in dem Fangesang ist ja auch alles drinne, was den Fußballfan, den Energiefan ausmacht, ja, in guten und in schlechten Zeiten und ob wir gewinnen oder verlieren, ja, also das sind ja diese ganzen Themen und da finde ich, jetzt wo Ulf das sagt, hat ja völlig recht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen so, ja, dass man sagt, okay, stimmt, früher hat es in diesen Phasen eine ganz andere Reaktion im Stadion gegeben. Und jetzt hast du mit trotz 12.000 Leute, wo wir schon immer sagen, ja, da sind ja schon so viele dabei, die so nörgeln oder so weiter. Nee, gar nicht. Also das waren die 12.000 Leute, können es einschätzen, sind dabei und pushen die Mannschaft und pushen die weiter. Das wird sicherlich nicht ewig halten, aber wir spielen ja wahrscheinlich auch nicht ewig so ein Zeug da zusammen, denke ich mal.
Ich hatte vielleicht auch jetzt durch das Abrücken aus dem Aufstiegsrängen, vielleicht macht es das auch wieder frei. Es reicht doch, am letzten Spieltag da oben zu stehen. Wir müssen doch nicht vorher da oben rein. Und wir müssen eigentlich auch gar nicht da oben rein. Muss man auch mal festhalten. Wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es halt so. Und trotzdem, aus meiner Sicht,
ich wünsche mir halt nur dieses positive Denken. Also das wo ich gerade sagte, was es in Rostock gibt, dass die einfach sagen, ja, wir sind da oben dabei und wir sind jetzt wieder dran und wir steigen auf, Punkt, aus, Ende. Also wo einfach auch die Überzeugung da ist und wo bei uns so dieser Frühjahrsblues, den wir, wie Ronny schon sagte, den wir andauernd haben, also auf der Pinnwand hat auch einer mal heute eine Statistik so der letzten Jahre, so ich glaube bis irgendwie, keine Ahnung, 2005 zurück oder so. Also was so der Punkteschnitt, der Heimpunkteschnitt war, so immer Hinrunde, Rückrunde, und da war das ganz oft der Fall, dass wir irgendwie in der Rückrunde irgendwie ein bisschen schlechter dran waren. Wenn du jetzt sagst, Ronny, dass du dich doch daran erinnern kannst, dass das dann immer nur bis Ostern der Fall war und danach besser wurde, ja, perfekt. Also das nehmen wir doch mit. Und das ist doch, wie gesagt, das Positive, einfach sagen, wir vertrauen da unserer Mannschaft, wir vertrauen unserem Trainer, dem Verein, dass wir eben diese Energiewucht, die wir schon gesehen haben, dass wir die wieder auf Platz kriegen können. Und so überzeugt kann man da auch mal in die Spiele gehen. Zumal ich wirklich der Meinung bin, dass wir eigentlich eine ganz gute Chance haben jetzt, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass wir in Havelse gewinnen werden. Da fahre ich mit, ja, habe mir heute mein Ticket gekauft, und dann kommen wir mit breiter Brust, spielen wir zu Hause gegen 60. So, und dann spielen wir in Osnabrück, die wahrscheinlich, wie gesagt, bis dahin wahrscheinlich eine Serie weiter haben, und da haben wir dann ein richtiges Spiel. Da sind wir Außenseiter. Und das tut uns ja nicht schlecht. Ja, also. Aber ansonsten will ich jetzt gar nicht so weit denken. Ronny hat ja schon 9 Punkte ausgerufen letzte Woche.
Ah.
7 wären es maximal noch.
Mhm.
Und wahrscheinlich sollten wir auch aufhören. Wir gucken von Spiel zu Spiel wieder. Wir müssen jetzt einfach im Landespokal weiterkommen. Und dann gibt es das nächste Ligaspiel. Und dann fahren wir nach Hannover und sagen, wir gewinnen heute hier. Und wenn wir das geschafft haben, spielen wir zu Hause gegen 1860 und dann haben wir einen richtigen Kracher. 15.000 Zuschauer, Dienstag, Flutlicht, schönes Wetter, warm, das wird super.
Also das Spiel freue ich mich, da muss ich sagen. Also das hat sich auch am Samstag nicht geändert. Also das wird ein super Spiel. Auch deswegen habe ich mir auch gestern so mal so ein bisschen das angeguckt da und so. Und ja, also das sind gute Fußballer dabei. Und es war wirklich ein spannendes Spiel. Duisburg gegen 60. Das hat, ja, dachte ich so, ja. Ja, also das war Spitzenspiel. Ne? Und dann ist es ja bei uns meistens auch so, dass wir gegen diese Mannschaften auch irgendwie die ganze Saison, wenn wir mal so durchgehen, dann tun wir uns ein bisschen leichter gegen die Mannschaften, die oben spielen. Ne? Also das ist ja jetzt schon ein bisschen, ja, haben wir gemerkt, gegen die Truppen unten, das ist nicht so unser Fußball. Das mögen wir irgendwie nicht.
Also gegen eine Mannschaft, die oben steht, haben wir noch nicht verloren. Also wir haben zwar schon Spiele verloren, jetzt mal gegen Ferl und 60, aber da standen die ja nicht oben, wo wir gegen die verloren haben. Ne? Also dementsprechend durfte, glaube ich, also Osnabrück zu Hause. Und das ist ja dann, wo wir es hier Revanche brauchen. Ne? Aber ich glaube, es war so die einzige Mannschaft, die zur Spitzengruppe gehörte, als wir gegen die verloren haben. Würde ich jetzt mal so schätzen.
Und bei 60 wissen wir ja bis heute nicht, warum wir da verloren haben.
Nee.
Das Ergebnis stimmt ja mit dem Spiel überhaupt nicht überein.
Ja. Aber so wie Ronny halt Top-Spiele sieht, habe ich mir am Freitag nämlich Wien Wiesbaden gegen Hansa angeguckt. Und glaubt man nicht, dass das anders aussah als unser Gekrepel. Also, das war ja, ich meine, Rostock kriegt nach 4 Minuten einen absolut berechtigten Elfmeter. Hätte das wahrscheinlich auch entspannter über die Zeit gekriegt, wenn sie nicht eine völlig unberechtigte rote Karte gekriegt hätten. Und dann hat aber Wien Wiesbaden dann auch in Überzahl. Das ist auch nicht berühmt. Aber was Rostock dann macht, war auch nicht berühmt. Und da sage ich so, das ist auch alles nicht besser. Also wir müssen ja auch nicht denken, dass wir die Einzigen sind, die irgendwie mal ein Grützespiel abliefern. Das machen die anderen ja regelmäßig.
Vielleicht ist es auch bloß so bei uns, diese Fallhöhe, ne, weil wir das von der Mannschaft überhaupt nicht gewohnt waren, ne, weil wir einfach verwöhnt auch in der Saison sind. Man muss ja auch wirklich sagen, als wir diese Laufmeter gegangen sind, als wir miteinander viel besser kommuniziert und auch agiert haben innerhalb dieser Mannschaft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich auch. Das war für mich in vielen Spielen war das schon ganz weit oben. Und da habe ich viele andere Drittligaspiele gesehen, wo ich dachte, um Gottes Willen, Gott sei Dank spielen wir so nicht. Das sind ja Grottenkicks gewesen, die man da auch zum Teil, ne, wenn ich hier Magenta gucke, wenn wir gerade nicht spielen, da denke ich mir immer, um Gottes Willen, das kannst du gar nicht angucken. Das ist ja wirklich dritte Liga. Und da dachte ich bei uns, wir waren, in vielen Spielen waren wir über diesem Level, obwohl wir erst das zweite Jahr nach dem Aufstieg sind. Ne? Und jetzt sind wir gerade mal nicht über diesem Level. Jetzt sind wir gerade mal mittendrin im Drittliga Uselkick gewesen. Aber das ist ja nicht unser, das ist ja nicht unser Schnitt in der Saison. Das muss man eben auch sagen. Vielleicht tut es deshalb auch nur so weh oder es schockiert uns deshalb auch nur deshalb, weil wir es gar nicht kennen von unserer Mannschaft. Ja.
Vielleicht gibt's spontan wieder mal so ein Event, den Borge ranorganisiert. Ich glaube, vor 2 Jahren, wann war's, wo es mal so einen Mannschaftsausflug zur F60 gab. Und die ganze Mannschaft total begeistert war von diesem Ausflug, auch dieses Miteinander mal auch weg vom Trainingsplatz. Danach gab's auch so einen Schub in die positive Richtung. Da haben wir auch so einen Hänger gehabt und dann vielleicht. Bowlingabend, Kahnfahrt, keine Ahnung, ist mir egal. Irgendwas, aber dass die Mannschaft sich auch mal vielleicht ausspricht oder na, ausspricht, ist auch Quatsch. Wir haben ja keine Negativsee, es ist Blödsinn, aber vielleicht auch für sich im Mannschaftskreis herausfindet, Mensch, was war denn gegen Ulm? Warum sind wir nicht die Meter gegangen, die wehtun, die wir uns sonst in den anderen Spielen gegangen sind, dass man da Ursachenforschung intern irgendwo trifft, weil ich glaube, dass das Trainerteam hat auch nur Fragezeichen beim Kopf am Sonnabend gehabt.
Ja, genau. Also und deswegen sage ich ja, also wir sind ja so ein bisschen eingestiegen und haben uns so überlegt, inwieweit das die Mannschaft verkopft ist und eine Kopffrage und so weiter. Aber es ist, glaube ich, auch nicht nur der Kopf, sondern es ist, oder der Kopf lähmt die Beine, also aber auch so sehr, dass es irgendwie an Einsatz mangelt. Und ich bin da voll bei Ulf, also vielleicht gibt es ja irgendwo jetzt beim Pokal Blankenfelde spielen wir, ne? Glaube ich, da ist das Stadion. Da gibt's doch bestimmt irgendwo ein Landhotel in der Nähe, wo man dann sagt, okay, dann lass uns doch da bleiben. Inklusive Sonntag.
Malo direkt daneben ist ein Golfplatz, vielleicht hilft das.
Golfen, perfekt, perfekt.
In Malo ist einer,
also, ja. Also, wer ist im Mannschaftsrat? Wir müssen mal anrufen und einen kleinen Tipp geben mit Google Maps Link. Das wäre doch perfekt, genau. Runde Golf. Timmy Thiele ist doch so ein Golf, oder letztes. Thiele
ist doch genau.
Ist so ein Golfprofi, oder? Ich glaube ja, der könnte das doch mal organisieren.
Aber man darf jetzt, bin ich auch bei TG, man darf jetzt nicht so in diese Negativ-Schwingung reinkommen, die auch schon im Umfeld so sind. Ich verstehe die auch nicht. Wir sind halt alle noch nervig auf Arbeit gefahren. Ich habe mich halt auch so selber mal so beobachtet, dachte ich, ja, Alter, du hast dich noch nicht erholt davon. Aber trotzdem, jetzt gucke ich auf Tabelle, sage ich, mein Gott, ein Punkt hinter 2 und wir haben noch Heimspiele gegen Essen, 60 und so weiter. Und die Kracher in Osnabrück. Deswegen, man muss diesen positiven Vibe wieder reinbringen. Wir spielen nicht gegen den Abstieg. Also alles in Ordnung, wir sind dabei da oben. Und dieses, ich weiß nicht, wo man das herholen kann. Ich meine, wir sind 3 positiv Bekloppte, klar, aber der Rest auch irgendwo. Man muss nach vorne schauen. Wir haben das nächste Spiel in Havelse. Also ich muss da keine Angst haben jetzt. Also wir müssen auch mal wieder sachlich werden. Wir spielen gegen Havelse und wir werden dort das Heimspiel werden. Also wenn da 50 Einheimische kommen und der Rest ist Cottbusser. Also auch mal positiv das ganze Umfeld bitte wieder mal.
Ja. Natürlich. Und ich muss...
Bitte, Ronny.
Ich muss ja, das ist ja auch das, was ich... was man auch wirklich sagen muss. Ich meine, erinnert euch bitte, vor 1,5 Jahren waren wir dankbar dafür, für den Gedanken, in der dritten Liga spielen zu dürfen. Ja, und jetzt spielen wir da und es ist jetzt schon sicher, wir spielen auch nächste Saison mindestens da. Und das ist ja jetzt nichts Schlechtes. Was kann uns denn passieren? Jetzt in den letzten Spielen, was soll uns denn jetzt noch passieren? Das, was jetzt kommt, ist nur Bonus. Klar ist es ein Traum und klar ist es schön und wärst du weit oben gestanden so lange. Das ist doch nur noch Zugabe. Das ist doch jetzt was, wo du wirklich jetzt nur eine Sahnehaube auf die Torte stellen kannst. Alles andere, die Torte ist doch schon da. Da ist schon eine Kerze drauf. Das ist, herzlichen Glückwunsch. Du bist wieder dabei. Und ich finde einfach, ich muss so ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt kleinreden, den Traum von der zweiten Liga. Natürlich, ne, das haben wir schon so oft besprochen an der Stelle. Das wäre eine Sensation. Das wäre so geil. Für die Leute, die es noch nicht erlebt haben, dass die das mal erleben dürfen. Aber wenn es nicht ist dieses Jahr, ja halt, dann machen wir es halt nächstes Jahr nochmal. Es passiert uns doch jetzt nichts mehr. Und ich muss auch immer sagen, man darf auch nicht ungeduldig werden. Nicht mit dem Club und mit der Mannschaft. Guckt mal die dritte Liga an, was für Mannschaften da drin spielen, die das schon Jahre versuchen, mal mit etwas mehr Erfolg, mal sind sie weiter oben, dann rücken sie wieder ganz unten rum und versuchen das Jahr für Jahr aufs Neue und schaffen es nicht. Und deswegen darf auch meiner Sicht auch überhaupt niemand ungeduldig werden oder unzufrieden werden, nur weil wir jetzt nicht den Durchmarsch machen wie Osnabrück da oben gerade. Und das auch noch nicht so ganz sicher, ob die nicht, also gut, die sind jetzt so weit vorne, das werden das schon irgendwie schaffen. Aber es kann nochmal eng werden. Zumindest vielleicht nochmal, dass sie auch nochmal merken, oh, jetzt haben wir doch nochmal jemanden, der uns den Atem in den Nacken pustet. Ne? Aber ich finde einfach, man muss auch die Entwicklung des Clubs sehen und die ist seit Jahren positiv. Und es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie, selbst wenn wir das nicht schaffen, den Stab da zu brechen und sagen, scheiße hier alles. Nee, ist es nicht.
Nein, also man muss ja auch sehen, wir haben ja festgestellt, wir haben eine Aufstiegsgruppe, also oder eine Gruppe, die um den Aufstieg kämpft von 8 Mannschaften. So, und davon wären wahrscheinlich 5 bis 6 nach der Saison genauso diskutieren wie wir, woran es denn gescheitert ist und was bei denen alles nicht gepasst hat. Und da reden wir aber über Mannschaften, die unter Umständen eben Rot-Weiß Essen, 1860 München und Hansa Rostock heißen, die mit ganz anderen Bedingungen an den Start gegangen sind und mit ganz anderen Zielen in die Saison gestartet sind und von, ja, bei denen alles drauf, ja, ausgerichtet war, aufzusteigen. Aber das habe ich schon 3 genannt, und wenn wir jetzt Osnabrück sagen, also von denen ja mindestens eine, wenn nicht sogar 2 oder alle 3 scheitern werden. Ja, also die da irgendwo das eben nicht schaffen. Und da müssen wir ja nicht irgendwie uns schlechter machen, als wir sind.
Nee, das sowieso nicht. Also ich glaube, dass man, egal wie die Saison ausgeht, und es wird nicht passieren, dass wir jetzt alle Spiele hier verlieren oder alle Spiele so spielen wie gegen Ulm. Wir sind nächste Saison wieder dabei. Mindestens in der dritten Liga. Und das ist für einen Fußballstandort wie Cottbus nach all dem, was wir in den letzten Jahren durchleiden mussten, durch das Tal, durch das wir gehen mussten, ist das aus meiner Sicht ein absoluter Erfolg. Und ich denke, und es ist meine Hoffnung auch, dass man vielleicht auch das der Mannschaft vermitteln kann. Macht euch frei, Jungs. Komm, jetzt ist, ne? Pflicht ist erfüllt. Ja, jetzt also, ist Kür.
Ich habe uns auch
das einfach eingeordnet. Ja. Ich würde es einfach schön finden, wenn wir die Saison irgendwie einfach mit einem positiven Gefühl zu Ende spielen. Ob das dann jetzt irgendwie Platz 4, Platz 5 oder Platz 3 ist, ist völlig, völlig unerheblich. Sondern dass wir einfach positiv rausgehen, weil das ist das Einzige, was mich wirklich ärgert. Ich sag mal, du hast ja in Rostock, hast du die Situation, die vergeigen es ja regelmäßig irgendwie in den ersten 10 Spielen. Das haben die letztes Jahr gemacht, das haben die dieses Jahr wieder gemacht. Ja, so, und dann in der Rückrunde ballern die sich plötzlich hoch, und dann hat es ja zumindest letztes Jahr auch nicht gereicht. Dieses Jahr wird es auch knapp. Ist ja doch schon wieder so ein bisschen, weil alle anderen auch gewonnen haben, deren Abstand jetzt nicht. Der Abstand zu uns ist geringer geworden. Jetzt zu Platz 2 ist der jetzt ja auch nicht wirklich geringer geworden zu Hansa, dafür, dass die, wie gesagt, eine ganz schöne Überzeugung haben, dass sie das packen. Aber die gehen ja trotzdem irgendwie dann positiv in den Sommer, ja, weil die irgendwie sagen, ja gut, ohne die Hinrunde wäre das alles besser gewesen, aber die Rückrunde war total super. Und mich hat ja schon letztes Jahr eben total geärgert, dass wir dann zum Ende der Saison einfach so die Luft raus war und wir so eingeknickt sind, so wie so ein alter Luftballon halt. Und da wünsche ich mir halt, also auch ohne irgendein Ziel zu setzen, dass die Jungs selber sich belohnen, um positiv irgendwie dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, in den Sommer zu gehen und sagen, Mensch, war eine tolle Saison hier, und dann das Abschlussgrillfest hier in der Mannschaft, das habe ich mir hoch verdient.
Ja. Ja.
Was du gerade sagst, Ronny, diese Wertigkeit dritte Liga, das vergisst man auch mal. Wir reden jetzt so, als ob man selbstverständlich da oben mit dazugehört. Das ist völliger Quatsch. Wir sind Aufsteiger letztes Jahr gewesen. Haben dies Jahr gedacht, naja, klasse halt, wir spielen da oben mit bei. Und als Erdung für mich hatte ich mal vor einer Woche, glaube ich, mal einen Bericht irgendwo gelesen, für uns alte Herren, ja auch ein Begriff, Kickers Offenbach, spielt in der vierten Liga. Und da habe ich erst mal ganz überraschend gelesen, dass die, wenn es ganz dumm läuft, werden die in die fünfte Liga durchgereicht. Kickers Offenbach, also auch ein großer Name eigentlich drüben in den Gebieten. Und wir dürfen, wirklich, wir dürfen in der dritten Liga in der Spitzengruppe mitspielen. Wir sind im Spitzenfeld mit bei, mit einem Punkt Abstand. Immer wieder abrufen, immer wieder das Positive. Also ich bin so Optimist vorm Herrn. Ich gehe immer sehr optimistisch durchs Leben, auch nach Niederschlägen, klar, sondern bin ich auch völlig sprachlos zum Auto getrabt und saß auch sprachlos im Auto, aber trotzdem, erwische ich mich dann, wenn ich auf die Tabelle gucke und sage, ja, du bist doch dran, ist doch alles gut, alles in Ordnung, scheiß Spiel abhaken, aber gucke nach vorne.
Du hättest einfach am Sommer mitkommen sollen mit ins Glatthaus. Da haben ganz viele Energiefans die negative Schwingung in positive Energie umgewandelt. das hat mich echt gerettet und ich hatte das Gefühl, das hat einige gerettet, da einfach so sich mal richtig die Ohren durchblasen zu lassen und ordentlich zu feiern, war perfekt. Also man hat sich natürlich alle gedacht, ah schön, gehen wir erst zum Fußball und dann wird das eine richtige Party und dann war es eben so, waren wir Fußball, war nicht so doll, aber es wird trotzdem eine richtige Party. Ich wollte noch was zu den...
Schönen Gruß an den Fan, der uns in der Halbzeit da noch besucht hatte, TG, ne? Uns da wohl erkannt hatte und mal ein großes Dankeschön an ihn zurück, weil er hat sich auch an uns bedankt, dass wir da eine coole Sendung machen, einen coolen Podcast. Dann Gruß an dich zurück, unbekannterweise.
Ja, wie gesagt, es ging mir im Glatthaus auch. Also es ist überraschend, wie viele Leute uns hören und dass sie uns auch ansprechen. Ist immer wieder toll. Wo wir gerade bei dem Thema sind, würde ich gern noch was zu dem ganzen Thema negative Schwingungen sagen. Negative Schwingung gab es so ein bisschen in unseren Kommentarspalten, weil ich mich ja so ein bisschen über die Zuschauerzahl oder den Vorverkauf aufgeregt habe und gesagt habe, die sollen jetzt alle in Stallen gehen und da gab es ganz schön Feuer. Und ich will das mal klarstellen, weil danke für jeden Kommentar und ich wurde wahrscheinlich falsch verstanden, weil natürlich dann die Leute kamen, die gesagt haben, Mensch, ich gebe mir immer Mühe da irgendwie, ja, bei uns ist das eben eine Riesenplanung, wir wohnen 4,5 Stunden weit weg und das ist alles nicht so einfach und da wollte ich einfach wohl sagen, die Leute meine ich gar nicht. Ja, ich meine wirklich die vor Ort einfach, sag ich mal, den Popo nicht hochkriegen, die einfach sagen, ach nö, heute nicht und vielleicht und jetzt kann ich das ja auch alles zurücknehmen, weil 12.000 Zuschauer gegen Ulm, also wo wir die Sendung aufgenommen haben, da haben wir ja drüber geredet, dass wir einen Vorverkaufsstand von 5.000 hatten und da hatte ich echt Angst, dass wir so ein 8.423 Zuschauerspiel kriegen. Aber jetzt, wo die 12.000 da sind, bin ich hochzufrieden und glücklich und mecker überhaupt nicht über irgendeine Zuschauerzahl und meine nicht die Leute, denen es eben finanziell schwerfällt und ich meine auch nicht die Leute, die 4,5 Stunden Anreise haben. Am schönsten fand ich einen Kommentar und da muss ich wirklich sagen, da habe ich sozusagen mich selbst ins Fettnäpfchen gesetzt, weil ich mich so aufgeregt habe über die Leute, die dann sagte, ja, du fährst ja selber nicht mal auswärts. Und da sage ich, ja, hat sie recht gehabt. Ja, da habe ich gedacht, das war eine schöne Retourkutsche. Musste ich auch absolut recht geben, weil ich dann so mich hinterfragt habe, gesagt, ja, hat sie absolut recht. So, da gibt es eben Leute, die wohnen halt weit weg vom Cottbus, die machen einfach jedes Auswärtsspiel mit. Und die fühlten sich jetzt von mir kritisiert, die waren aber auch gar nicht gemeint. Also sind wirklich die, keine Ahnung, die ohne Probleme, in einer halben Stunde am Stadion sind, die sich auch leisten können und die es einfach aus einer Bequemlichkeit nicht machen. Und an die war meine Frage gerichtet, wenn nicht jetzt, wann will man denn dann Energie supporten? Das wollte ich nur noch mal einschieben.
Ich glaube, dass die Letzten, die wir kritisieren, die gerade nach der Wende viel arbeitsmäßig in die alten Bundesländer gezogen sind. Wir kennen ja selber auch EB und Unabsteigbar, seid ihr grüßt beide, die dort drüben arbeiten, ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben mit Familie und die natürlich alles abrocken, was in den alten Bundesländern an Spielen ist. Die fahren dort regelmäßig hin, die haben teilweise auch 200 Kilometer Anfahrt und so weiter. Die Leute sind überhaupt gar nicht gemeint. Ich glaube wirklich, das ist wirklich hier, die dann Cottbuser Umland wohnen und ach, ich schau mal RBB oder ich was weiß ich, die dann irgendwas finden. Die Leute sind angesprochen, die meinen wir. Aber der Rest, um Gottes Willen, also wenn da einer in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, wir wissen ja alles, wir kriegen ja auch Kommentare bei FM, wo die alle sitzen. Dankbar, dass drüben immer der Support da ist, egal wo das ist, ob das in Essen, in Mannheim, in Ingolstadt, die Leute sind alle da. Die sind ja dankbar, dass sie Energie live sehen können. Die sind alle nicht gemeint, um Gottes Willen, alles nicht falsch verstehen.
Kennt ihr den Helmut? Der zu jedem Heimspiel aus der Schweiz gekommen ist. Jetzt lebt er ja wieder hier. Ja. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber während der da gelebt hat, über Jahre, ist der zu jedem Heimspiel gekommen aus der Schweiz. Das ist doch, also das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Den Helmut kann man grüßen, weil der hört uns auch. Den habe ich getroffen. Das ist total lustig. Der wohnt jetzt wieder in der Region und nimmt sportmäßig überhaupt alles mit. Ich habe den beim Turnweltcup, beim Turnier der Meister getroffen wo der sagt, ja, das ist doch eine schöne Veranstaltung, da gehe ich hin und das ist, da freue ich mich total. Und dann beim Hochsprung-Meeting, den trifft man bei eher Sportveranstaltungen, nimmt er alles mit und genießt das Leben und gesagt, uns hört er auch, knallharter Energiefan seit ganz, ganz vielen Jahren.
Ja, genau. Ja. Schöne Grüße. Helmut hat auch mal mitgeschrieben am Energieecho und so, das war, ja, und das,
ja.
Helmut ist ein super Typ, ein verrückter, ein Energieverrückter durch und durch und eben auch ein totaler Sportfan und das, ja, jetzt nimmt er, jetzt wo er wieder in der Heimat ist, jetzt muss er ja nicht nur zu den Energiespielen gehen, jetzt darf er auch wieder woanders hin. Ja. Jetzt muss er sich ja nicht beschränken. Ja, schön. Aber das sind so Beispiele, ne, wo man so denkt, Wahnsinn, was Energie für eine Kraft hat, über, ne, so viele Jahre die Verbindung auch zur Heimat zu halten und dann wirklich zu sagen, so, die spielen, da fahre ich halt hin. Aus der Schweiz. Ja. Wahnsinn, Helmut, Wahnsinn.
Das ist auch in den Kommentaren oder in unserem Sandor Dreieck Postfach ist ja auch vieles gelandet schon. Dort wird auch berichtet, wir hatten jetzt auch Briefe aus, jemand aus, der wohnt in Franken, nicht Bayern, hat extra betont, der das auch einfach nutzt, wirklich, um diese Verbindung nach Cottbus zu halten, zu dieser Mannschaft, zum Verein, zu uns als Fans aus dem Umfeld. Und das, die saugen das alle auf. Der nächste kam aus Leipzig, Post, die sich bedanken, die dann dranhören oder die Ohren dran sind bei uns, weil die es einfach genießen, Infos, Input zu bekommen und Fansicht von Energiefans. Und das kriegt man da überall deutschlandweit, diese Nachrichten.
Das ist schon toll. Also muss ich wirklich sagen, es gibt schon so irre Fangeschichten. Vielleicht müssen wir uns mal jemanden von diesem ganzen positiv Verrückten hier einladen, dass der uns mal ein bisschen was erzählt über das, was ihn so antreibt und was ihn so gefangen gehalten hat in den letzten, na gut, 60 Jahre, das hat wahrscheinlich kaum einer mitgenommen.
Hier geht, da können wir beide, da brauchen wir bloß EB ansprechen, glaube ich. Der spricht dann im Namen von vielen, weil er macht alles. Der wohnt in Baden-Württemberg, nähe Karlsruhe, glaube ich, irgendwo die Ecke dort.
Karlsruhe, ja.
Und er ist mit Family, mit Frau und Söhnen immer dabei.
Der, ja, Helmut ja auch. Der hat
ja. Ich glaube, vom Enrico, der Sohn, der ist, glaube ich, den hat er ja so angefixt mit Energie, dass der, glaube ich, extra zum Studium nach Berlin gegangen ist, um einfach näher an Cottbus zu sein. Ja? Also der hat gesagt, wenn ich Studium mache, dann näher Cottbus, dass ich da auch zu jedem Spiel fahren kann. Ja, das hat er.
Welches Studium ist scheißegal, Hauptsache Energie.
Genau.
Aber jetzt guck mal, also jetzt reden wir gerade über die Fans. Jetzt scheint doch tatsächlich ein Energiefan in die Brandenburger Landesregierung eingezogen zu sein. Habt ihr das gesehen?
Das war der Wahnsinn. Das war sofort. Und dann guckt man sich das Video 8-mal an und dann findet man diese eine Sekunde in diesem RBB-Beitrag. Genau. Wo man sagt, das ist die erste Amtshandlung nach der Vereidigung. Ich lasse mich mit einem Energieschal fotografieren.
Genau.
Das fand ich schon gut.
Jetzt muss man überlegen, aber war das Foto gebombt? Also hier, ne, halt mal. Mach ein Bild. Oder hat er den Schal schon gehabt? Das weiß ich halt nicht so genau.
Das weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt extra noch gefragt, hab den Schafe, der schönen Gruß an Schafe, dem geht's nicht gut, der hat Rücken, ja, und Hexenschuss, glaube ich, oder so. Naja, ich habe ihn jedenfalls gefragt, ob der Minister denn da war jetzt zum Ulm-Spiel schon. Ja, das wäre ja perfekt gewesen. War er noch nicht. Also dementsprechend weiß ich, ob es gefotobombt war. Ich glaube nicht. Ich weiß noch, dass in dem Foto dann, wer steht denn daneben? Der andere Minister, der hat einen Schal von, wer ist das hier? Veritas. Was, den gab es aus dem BSG früher auch. Wo ist ich nochmal? Ich kann ja nicht googeln, weil mein Handy ist ja heute Aufnahmegerät hier, weil die Technik
ist. Ja, wir haben ja kleine Schwierigkeiten gehabt. Falls die Bildqualität und die Tonqualität nicht ganz so gut ist bei TG, wir gucken mal, ob wir das nachher noch reparieren können. Aber dann bitte Nachsicht heute.
Ja, genau. Nee, was kann ich nicht gucken, aber es gibt sozusagen diese BSG Veritas, war irgendeine aus dem Land Brandenburg, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Fürstenwalde, ich weiß es nicht.
Luckenwalde,
oder mal, das war ob das ich das Wittenberge. FSV Veritas Wittenberge.
Genau, das war der andere Schal auf dem Foto.
Ja. Ah, okay.
Vielleicht kriegen die ein neues Stadion oder so.
Ja, nicht, dass die das verwechseln. Ja. Das bauen die Multifunktionsarena in Wittenberge. Und wir kriegen vielleicht einen neuen WC-Trakt. Da keine Ahnung was.
Kannst ja dann, wenn wir schon wieder bei positiv sind, vielleicht auch positiv deuten, dass dieser Minister wirklich gleich in der ersten Amtshandlung oder zumindest im ersten öffentlichen Auftritt einfach mal den Schal mit hatte. Vielleicht ist das mal so ein Wink auch Richtung Cottbus gewesen, so ein unauffälliger Wink, ohne da, dass es da Gespräche gab, sondern einfach mal, ihr seid jetzt mehr auf dem Tablett als vorher durch die Koalitionswechsel.
Also der Club hat ja auch versucht, die Hand zu reichen. Vielleicht ist das die ausgestreckte Hand zurück gewesen. Genau. Kann ja sein.
Genau.
Wünschen wir uns mal das Beste. Ja. Das wäre auch wirklich notwendig, glaube ich, dass man zusammenkommt. Man kriegt das ja eh nur gemeinsam hin. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das kann keiner ohne den anderen, egal was da rauskommt. Das war ja schon Thema. Das ist ja noch gar nicht klar und vor allem gar nicht klar, wann, wie das finanziert wird. Mal gucken. Auch Spreneister hat ja gestern einen neuen Landrat gewählt. Der war auch schon im Stadion. Also
ja.
Der Martin Häusler hat ja da auch schon sich eigentlich positioniert, dahingehend, dass er Energiefan ist, hat sich geoutet. Also da gibt's auch wieder ihn, wo man sagen kann.
Genau, der hat ja auch definitiv gesagt, dass Energie Cottbus für den Landkreis Spree-Neiße ein Leuchtturm ist und dass selbstverständlich der Landkreis Spree-Neiße das auch mit unterstützt. Also das war schon ganz gut, ja. Also dass er sozusagen jetzt Landrat ist und da kann man auch positiv gestimmt sein und hoffen, dass da was passiert, ja. Also dass zumindest, sag ich mal, von der Stimme her dort ein Landrat sitzt, der, also wie auch der Harald Altekrüger ja auch schon vorher, ja, der war ja auch jetzt schon Energiesympathisant, dass der Weg weitergeht, das ist gut.
Gut, dann gehören immer noch im Landkreis, ne, der Landrat, der ist gerade mal der Verwaltungschef, ne, für die Entscheidungen brauchst du natürlich den Kreistag, aber da sollen ja auch ein paar Energiefans drin sitzen, habe ich mir sagen lassen. Insofern,
das kann durchaus,
also
das
fraktionsübergreifend, insofern gehen wir mal davon aus, dass wenn das dann wirklich dazu kommt, dass man sagt, komm, Verein, Stadt, Kreis und vielleicht das Land, die müssen gemeinsam was auf die Beine stellen, dass es dann nicht am Kreis scheitern wird. Das glaube ich da auch nicht. Ne? Das, ich glaube schon, dass dann zumindest der Spree-Neiße-Kreis, ob die anderen, könnte sein, dass die sich dann zu weit wegfühlen, Oberspreewald-Lausitz oder sowas, dass die dann sagen, Cottbus ist zwar Brandenburg, aber nicht jetzt wirklich vor der Haustür, so direkt.
Weil du auch alte Brieska hast dann.
Oh ja.
Der wieder eingestampft sind.
Da müssen wir dann die Geschichte von letztem Mal wieder erzählen.
Genau.
Sagen, hey, das war doch ein bisschen anders damals.
Genau. Wir wollten doch nur das Beste für euch.
Ja.
Ja. Die Volleyballerinnen von Energie haben gewonnen.
Ja, das ist eine gute Nachricht gewesen an meinen lieber Mann. Das habe ich mich sehr gefreut, dass die das endlich geschafft haben.
Mit Energie im Namen wird auch alles gut.
Doch. Ja. Ne, die sind wirklich mal fällig gewesen für diesen Sieg. Ja. Du hast hier noch was auf der To-Do-Liste, also auf der Themenliste, TG. Sticker im Echo. Lese ich gerade noch als Stichwort. Was hast denn da noch Schönes?
Ja, meine vier Sticker. Also es gab einen Beitrag nochmal zum verantwortungsvollen Stickern, weil können wir auch nochmal darauf hinweisen, weil es offenbar ja so ist, dass wenn jetzt irgendwo, ich sag mal, auf Dörfern halt gestickert wird auf Verkehrsschildern, also das, was man alles nicht machen soll, Verkehrsschilder, Bushaltestellen, überhaupt irgendwo privates Eigentum oder irgendwelche Sachen, die man dadurch verändert, landen die Beschwerden regelmäßig beim FC Energie. Ruft dann halt irgendjemand von der Bürgermeister an und sagt, jetzt macht mal eure Sticker hier ab. Und dann muss Energie immer darauf hinweisen, dass die jetzt da nicht allzu viel dazu können. Ja. Und da wurde halt nochmal darauf hingewiesen, dass man da bitte aufpassen soll und das ordentlich machen soll. Und im Foto waren nochmal meine vier netten historischen, verantwortungsvollen Sticker nochmal abgebildet. Genau, Stickern mit Niveau. Genau, und das fand ich sehr lustig. Also habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das Foto genommen wurde und nochmal auf die Motive eingegangen wurden. Und offenbar ist sozusagen meine Lieferung, die ich sozusagen dem Pressesprecher und eigentlich dem Präsidenten auch geben wollte, ist offenbar angekommen. Ja. Weil sonst hätte ich nicht fotografieren können.
Ja. Das stimmt. Ja, jetzt du wächst immer mehr Begehrlichkeiten nach einer dritten und vierten Auflage und so weiter. Ne?
Ja, also die dritte Auflage, es wurde mir jetzt auch am Conti gesagt dort irgendwie, ja, das wollten wir irgendwie machen, aber irgendwie hat das nicht geklappt oder so. Jetzt auf jeden Fall beim Ulm-Spiel sind alle leer ausgegangen.
Okay.
Ja, ich versuche das nochmal anzuschieben, dass das Oder ich muss mir einfach mal neue Sticker überlegen. Das soll ja jetzt auch nicht irgendwie inflationär werden. Ne? Das sind ja, sind ja besondere Sticker für besondere Orte, wo sie auch nicht stören. Genau.
Ja,
wir haben jetzt einen Nationalspieler, ne?
Ja, schon gehört. Ja.
Ja.
Also, ist ja die Frage, wie lange haben wir den noch? Das ist ja, ne, also es sind noch ein paar Spiele und dann ist ja eigentlich der Moment gekommen, wo die Leihe endet. Oder vielleicht auch nicht. Das ist ja die Frage. Was passiert? Was macht man? Also, redest natürlich von Lukas Michelbrink. Gibt ja auch schon so die ersten Äußerungen von Pele, der so gesagt hat, ja, sie haben schon mal Kontakt aufgenommen mit Hertha BSC und so. Und entscheidend, glaube ich, wird am Ende immer sein, was will der Spieler? Also, das ist ja auch wahrscheinlich das, wonach du dich richten musst. Sagt der halt, ja, liebe Hertha, das tut mir hier ganz gut. Lasst mich mal noch da, dann werden die auch nicht sagen, nee, hier, Kaserne rein, du musst jetzt wieder ins Olympiastadion einziehen. Wenn der natürlich sagt, naja, war ein schönes Jahr in Cottbus, aber ich fühle mich irgendwie jetzt bereit, dann wird es halt schwer. Ne? Also weiß ich nicht, kann in den Kopf von Lukas Michelbrink nicht gucken. Ich meine, der wird sich schon in Cottbus sehr wohlfühlen mit der Förderung, die er hat und den Spielminuten, die er hier bekommt und auch, ne, dass der Pele sich auch so äußert und sagt, der Junge, der ist wichtig. Und ich meine, der wird jetzt in Cottbus hier, macht der seinen nächsten Schritt, was in Richtung Nationalmannschaft geht. Das hätte er bei Hertha BSC mit den Einsatzminuten sicherlich nicht machen können, die er da hatte. Ja. Das gelingt ihm jetzt in Cottbus, aber mal gucken.
Ich fand es ja schon mal gut, dass man sich anmeldet, sich hinstellt und sagt, also wir hätten da ein Interesse. Und es gibt ja durchaus ein paar Möglichkeiten, wo alle drei Seiten gewinnen können. Ja, also ich meine, gut, auf der einen Seite kann natürlich Lukas Michelbrink sagen, okay, ich fühle mich jetzt bereit für irgendwie die zweite Bundesliga bei Hertha BSC. Dann kann man da, hatten wir auch mit Can Mustwa, dann wurde ja auch gesagt, der kam ja aus der Leihe zurück. Und da wurde einfach gesagt, okay, Can Mustwa, du machst jetzt bei uns die Vorbereitung mit. Und dann hat sich den eben während der Vorbereitung herauskristallisiert, okay, das passt irgendwie und er kriegt ja auch seine Einsatzzeiten. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie nach einer Vorbereitung sagt, irgendwie, okay, wir haben einen so breiten Kader, für Spielminuten wäre es besser, du gehst wieder zurück nach Cottbus. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, ich glaube, der Vertrag läuft bis 2027, also Michelbrink bei Hertha. Und man könnte natürlich auch, Hertha verlängert den Vertrag mit Lukas Michelbrink und leiten noch ein Jahr an uns aus. Ich glaube, das wäre eigentlich die Win-Win-Win-Situation. Dann spielt er nochmal ein Jahr als Stammspieler auf dem richtig hohen Niveau und kommt dann als wahrscheinlich, keine Ahnung, 22-Jähriger absolut gereift dann zu Hertha. Ja, also, das ist doch ein super Vorschlag.
Ja.
Ich denke mal auch, wenn er klar sortiert ist im Kopf und einen vernünftigen Berater an seiner Seite hat, er weiß, dass er ein Cottbus Stammspieler ist, sind wir uns alle drei einig. Also ich sehe ihn nicht als jemand, der von der Bank dort kommt. Also durchs Tempo, durch die jugendlichen Leichtigkeit, die er hat, ist er für mich auch gesetzt und absolut verdient, dass er in die Nationalmannschaft berufen wurde. Er hat sich ja auch, wir sehen es ja in diesem halben Jahr jetzt, wo er bei uns ist, auch entwickelt. Der hat ja auch einen Sprung nach vorne gemacht und das muss man jetzt sehen, wie es in Berlin wahrgenommen wird, ob er dort einer von vielen ist, wie es TG schon sagte, oder ob er einschätzen kann, okay, ich bleibe in Cottbus, ich habe hier meinen Stammplatz, ich kann hier weiterreifen in Ruhe, auch wenn es in der dritten Liga sein sollte, mal so formuliert, oder er geht mit hoch, ist ja völlig egal, aber ich glaube, er als Spieler selber kann das einordnen, wo, in welcher Hierarchie er sich befinden würde bei Hertha oder bei Energie Cottbus. Und das muss er dann selber entscheiden. Wir haben andere Spieler, die wir hatten, die zu zeitig gewechselt sind, die zu schnell wechseln wollten. Ganz schlimmes Beispiel, ja wirklich Tim Heike, der für mich einfach noch hätte ein Jahr hier bleiben sollen. Punkt. Danach hätte er wechseln können, wohin. Aber nach uns, es geht ja nur eigentlich nur noch bergab für ihn, leider Gottes. Und dann kann man hoffen, dass das Lukas Michelbrink das abwägt, zusammen mit seinem Berater und auch mit Hertha vernünftig spricht, ob Hertha mit ihm größer plant oder ob er dort in der zweiten spielen würde. Und dann kann er das selber einordnen. Lieber hier dritte Liga und ich bin gesetzt und ich werde gefördert durch diesen Trainer und ich fühle mich hier wohl in Cottbus, was du ja auch gesagt hast, Ronny.
Das wissen wir ja, das ist ja Peles, das ist ja Peles Händchen, das hat er ja. Er ist in der Lage, junge Spieler zu entwickeln, auf ein Niveau zu heben, dass sie dann zum Teil woanders schon gar nicht erreichen. Also weil sie dann plötzlich nicht mehr diese Begleitung haben, nicht mehr diesen Fokus haben, nicht mehr diese Ansprache haben. Das kann er. Ja, und da bin ich mir sicher, dass er auch in dieser Saison einen sehr großen Anteil hat in genau dieser Art in der Entwicklung von Lukas Michelbrink. Ja, und das wird er auch merken, das wird er auch wertschätzen, da bin ich mir sicher, dass der Trainer eben auch Vertrauen hat. Na, er hatte sich ja auch am Anfang der Saison erstmal verletzt, fehlte, aber er war ruckzuck wieder drin. Kaum war der gesund, hat er das Vertrauen wieder gehabt. Ja, und hat eben auch einen Förderer damit gehabt, der gesagt hat, der spielt, den bringen wir da hin. Und na, wir stehen auch bei Hertha am Bord. Na, wir haben den ausgeliehen, wir lassen ihn jetzt nicht auf der Tribüne sitzen oder auf der Bank, sondern wir haben einen Spieler von einem Zweitligisten bekommen, der da als Juwel gehandelt wird, ja, der kann was, der soll was werden da, also lassen wir den auch spielen. Muss ja sagen, bisher absolut zu Recht. Also einer der Spieler, die wirklich sagen können, bisher zumindest super Saison gespielt.
Und einer, den man ja fragen kann, wie das ist mit der Forderung in Cottbus, der war ja am Samstag hier mit dem SSV Ulm, nämlich ja. Steli Mamba. Ja, und der, ja. Wenn man die Interviews gesehen hat, wie er sich äußert zu Energie Cottbus und also fand ich auch sehr interessant, dass es ihm total leid getan hat. Also das war ja sein letztes Spiel. Also er hat ja auch genau 100 Spiele gemacht für Energie, 44 Tore und sein letztes Spiel war ja damals nach dem Abstieg aus der dritten Liga, da gab es noch das Landespokalfinale gegen Rathenow und das war sein letztes Spiel und danach gab es ja gar keine Verabschiedungsmöglichkeiten mehr hier, Cottbus und Energie und so weiter, ist er dann zum SC Paderborn gegangen. Die in die Bundesliga aufgestiegen sind und Steli Mamba sagt ja, ohne Pele Wollitz wäre er kein Profifußballer geworden. Ja, also er war ja nicht wirklich Profifußballer vorher gewesen. Ist so bei paar Vereinen auch so vier-, fünfklassig rumgedümpelt und dann macht er 3 Jahre Energie Cottbus, macht 100 Spiele und dann spielt er Bundesliga. Ja, und schießt eben in Dortmund im Signal Iduna Park ein Tor. Und das ist eben so, wo du sagst, ja, mach mal 3 Jahre Energie und dann geht's aber richtig los. Genau. Und dann wollte ich noch ganz, ganz kurz sagen, für die auch ab und zu mal unbedarften Fußballfans, die uns jetzt hören, weil wir jetzt immer vom Nationalspieler Lukas Michelbrink reden. Nicht, dass die am Freitag den Fernseher anmachen von der deutschen Nationalmannschaft und denken, wo ist er denn jetzt, der Michelbrink? Nein. Der Lukas Michelbrink spielt für Litauen, weil er eine litauische Mutter hat. Und da geht's am Freitag gegen Moldau, Republik Moldau. Und dann Sonntag oder Montag gegen Georgien.
Georgien, ja.
Das sind die beiden Länderspiele. Und er ist schon angereist. Es gab heute schon ein Video, wo die Mannschaft, also die litauische Nationalmannschaft, sich dort getroffen hat, ja. Müsste man mal googeln, ob da zumindest irgendwie Trainerstab oder Spieler oder so noch ein, zwei Bekannte dabei sind. Das war da so, Litauen war so, weiß ich nicht, Ivanauskas, kann ich mich dran
erinnern. Ja, ne? die hatten schöne Kanthölzer, die auch in Deutschland gespielt haben.
Da passt der Michelbrink gar nicht rein eigentlich. So.
Ja, vielleicht kommt's noch.
Ja, genau.
Ja. Bisschen Muggibude noch und dann ist er
auch. Naja, so. Oder er macht die feine Klinge da unter den Axtwerfern. Ja.
Ja. Aber das, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, Steli Mamba, ne, das ist ja dann so auch schon zum wiederholten Mal. Legt mal das Interview auch von Berkan Tass, der hat sich ja auch so geäußert, ne? Also auch diese Förderung in Cottbus und diese schönen Erinnerungen und so weiter, ne? Das, ja, das sind ja alles so Spieler, wenn das Nils mit dem Petersen. Abstieg damals nicht so gelaufen ist, ne? Wenn das nicht so gelaufen wäre damals mit dem Abstieg dann und so, das, da wäre vielleicht noch was Richtiges Größeres draus geworden dann mit ihrer Entwicklung. Die waren ja auch alle noch in einem Alter, wo das noch weitergegangen wäre. Die waren ja nicht fertig mit der Karriere. Sie standen ja gerade erst da am Anfang. Ne?
Ja. Nils Petersen hat betont, der wichtigste Trainer meiner Karriere. Jetzt hat Leo Bittencourt sein 300. Bundesligaspiel gemacht. Hat gesagt, wer hätte gedacht, dass der kleine Cottbuser Junge
mal 300
Bundesligaspiele macht. Ja, auch schön.
Ja. Aber es ist schon cool. Da sagt,
wollen wir mal spoilern, zu Leo Bittencourt?
Bitte?
Wollen wir mal spoilern zu Leo Bittencourt, als er noch ein kleiner Junge war?
Ja, mach mal.
Erinnert dich an die Hochzeit?
Im Garten hinten.
Nee, erinnert dich an die Hochzeit. Also wir kannten, oder ich kannte Franklin damals und Vrajel da Silva auch schon privat, sage ich mal. Wir hatten ganz guten Kontakt. Und da ist Leo mit Bruder Gabriel damals noch so kleine Pimpfe waren sie durch ihren Garten gehoppelt, da haben sie einen Fußball gespielt, wie es eben die Kiddies so machen. Und da hat mir natürlich Franklin und Family alle zur Hochzeit eingeladen. Und Leo Bietenkur, damals kleiner Pimpf, hat uns die Ringe zum Altar gebracht. Er war der Ringträger sozusagen.
Das ist ja.
Da war er noch etwas kleiner, etwas jünger. Und Leo, falls du uns hörst, schönen Gruß. Aber das sind so die kleinen Geschichten, die man so nebenbei, neben so einem Bundesligaspieler dann erlebt. Ja, ja. Heute schaust du dahin und sagst, Mensch, der kleine Pimpf damals.
Der Witz ist, dass ich ja Trauzeuge bin und mich da echt überhaupt nicht mehr dran erinnern kann, dass das Leo Bittencourt war.
Leo war das, ja. Ganz kleiner Pimpf war er noch.
Ich hatte wahrscheinlich nur Blick für deinen Hochzeitsanzug, der überragende mit Säbel, Säbelfrack und Säbel. Ja.
Okay, da war aber Leo. Ich fand das schön, dass der gesagt hat, Cottbus der Junge, weil meine Franklin kam ja ursprünglich nicht aus Cottbus, logischerweise nicht, der war Brasilianer. Und aber der ist ja tatsächlich dann hier groß geworden und sagt jetzt hier, der kleine Cottbusser, und das finde ich schon cool. Also wenn er dann sich so auch selber identifiziert. Das hat mir gut gefallen in dem kleinen Interview.
Hier groß geboren. Also Leo ist ja, glaube ich, in Cottbus geboren.
Nein, Kindergarten,
ist auch in Leipzig alles geboren. Die sind ja in Cottbus groß geworden.
Aber Leo ist in Leipzig geboren noch.
Leipzig.
Deswegen fand ich es noch schöner, dass er sich als Cottbuser Junge sieht.
Ja, das meine ich.
Leipzig geboren wurde.
Ja.
Aber die ganze Kindheit, Jugend haben die in Cottbus, auch Nachwuchszentrum, haben wir alles hier durch. Dadurch natürlich Cottbuser Jung.
Nee, schon schön. Ja, Männer, haben wir noch was? Stunde 20 schon wieder um.
Also auf jeden Fall haben wir super Stimmung gehabt jetzt eigentlich. Also nach dem etwas bitteren Anfang haben wir doch jetzt echt positive Themen gehabt. Das finde ich gut.
Ja, das sollen sich alle mitnehmen. Die Gruppe hat sich wieder geholfen, ja.
Das ist immer eine Therapie.
Die anonymen Energiefans.
Ja, auch bei dem Rucksackthema, da sind wir völlig geknickt reingegangen und nach dem Rucksackthema sind wir eigentlich breite Brust rausgegangen. Ja. Hoffentlich heute auch wieder und hoffentlich im Umfeld auch alle.
Ja, guck doch mal, es ist so einfach. Red einfach nicht mehr drüber. Red über andere schöne Sachen und zusammen mit Energie. Red doch über dieses doofe Ulm-Spiel nicht mehr und schon ist alles wieder schön.
Redet darüber, wie komme ich an Havelse-Tickets? Die gibt es seit heute offiziell, glaube ich, ne? Redet darüber oder Mensch, 60 abends Heimspiel Flutlicht, wie komme ich da noch hin? Redet darüber. Und wen nehmt ihr mit? Redet darüber.
Da müssen wir uns übrigens nochmal überlegen, nicht, wie wir das mit den Folgen machen, Freunde der Sonne. Wenn wir Dienstagabend spielen und am Montag ist Ostermontag und ich muss das, also wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt umschiffen. Das ist schon nicht nächste Woche, da haben wir nochmal eine Folge vom Havelse-Spiel, aber die Woche danach, da müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, am Montag aufzuzeichnen und Dienstagabend spielen wir schon wieder. Wann sollen die Leute das denn hören? Das ist ja
auch. Ich hätte auch gesagt, dass wir einfach Mittwoch aufzeichnen dann.
Ich glaube, Mittwoch wird dann das Beste sein. Ja, dann nehmen wir halt Havelse, nehmen die halt zusammen mit, weil das einfach, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und wir machen Live-Podcast
im
Stadion.
Oh Mann. Aber ob der dann so positiv wird, das weiß ich nicht.
Ja, da weiß ich auch nicht. Das
werden wir dann sehen. Es gibt ja jetzt schon diese Herzrasenstudie, ne? Habt ihr das gelesen?
Aber gibt es da schon Ergebnisse? Habt ihr schon was gehört?
Aber die läuft auf jeden Fall. Also ich kenne jemanden, der den Mut hatte, dort mitzumachen. Ich war ja so ein Schisser, als ich so dachte, das ist bestimmt nicht gut, wenn ich da mitmache. Wenn die meine, also jetzt wahrscheinlich am Samstag war es wahrscheinlich völlig entspannt, weil ich einfach nur da stand, ähnlich, einfach komplette Lethargie, haben sie vielleicht geguckt, ob er noch lebt. Ja, so der. Aber ansonsten halt, hätte ich wahrscheinlich Angst gehabt, dass der Arzt sagt, Fußball tut ihnen nicht gut im Stadion oder so.
Das kommt da eh raus. Das kann ich euch da jetzt schon sagen. Also bin ich mir 100% sicher. Das kommt dabei raus, dass es nicht gesund ist.
Ja.
Da mitzuleiden, da bin ich mir 100% sicher. Ich meine, dieses EKG ist ja das eine. Wenn du bei jemandem während des Spiels mal Blut abnehmen würdest, diese ganzen Stresshormone, die in deinem Körper sind, das kann doch nicht gesund sein. Tut mir da einen Gefallen. Also ich glaube nicht, dass da rauskommt, Fußball auf dem Ring ist gesundheitsfördernd. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist eine super Studie, wo ich so denke, das war nämlich der Punkt, wo ich dachte, da weiß ich vorher, was rauskommt.
Ja.
Ja. Und dann will ich nicht noch Teilnehmer sein, dem dann sozusagen der Arzt noch in einem halbstündigen Gespräch eine Menge warnende Hinweise an den Kopf haut. Nee, ich trage das Risiko freiwillig.
Das haben wir alle gemein und das eint uns auch. Und ich bin mir sicher, alle, die jetzt zugehört haben, die letzte fast anderthalb Stunden her, die sehen das genauso. Dann abonnieren, kommentieren. Ich weiß nicht, ob wir diesmal wieder so viele Angriffspunkte geboten haben wie beim letzten Mal.
Das werden wir sehen. Ich habe das auch beim letzten Mal gar nicht so schlimm empfunden. Vor allem, wie gesagt, was sich halt die Leute gemeldet hatten, die ich gar nicht gemeint hatte. Ja, aber so haben sie es halt, sag ich mal, in falschen Hals bekommen, sag ich mal. Aber das ist ja auch gut. Dann wird kommentiert und dann versuche ich es ja auch irgendwie aufzuklären wieder. Und dann mal lassen wir uns überraschen, was wir diesmal falsch gemacht haben. Jedenfalls haben wir keine statistischen Fehler gehabt, die letzten Folgen. Da gab es ja auch am Anfang immer,
ja,
dachte, ja, wo dann Fritz Bohler sich meldet und sagt, es stimmt ja alles nicht, was du da erzählst.
Schön, ja. Dann wünschen wir uns ein schönes Pokalspiel, vor allem ein erfolgreiches. Das ist, denke ich, die Saison auch wieder eines der absoluten Ziele, die man noch braucht. Erste DFB-Pokalrunde wollen wir mindestens alle erleben nächste Saison. Also am liebsten Landespokalsieger. Dritte Liga gibt es auch einen zweiten Weg, aber der ist halt ein bisschen unsicherer. Ich denke, der Landespokalsieg in diesem Jahr, der sollte für uns der Weg sein. Und ich bin auch optimistisch. Also ich denke auch, dass nochmal so wie im letzten Jahr, das glaube ich, nee, nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Kein Stahlensdorf nochmal.
Nee,
wir machen jetzt einfach, wir bringen jetzt einfach eine erwachsene Leistung am Samstag dort auf den Platz und dann sollte das funktionieren.
Wenn wir vorhin schon die Fans von auswärts hatten, die weit, weit weg wohnen, ihr habt die Möglichkeit, dieses Halbfinalspiel live zu sehen. Der RBB überträgt das nämlich live im Fernsehen. Könnt ihr da verfolgen, wenn es darum geht, Energie live zu sehen.
Gucken wir es an und in dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.